Es geht doch nichts über gescheite Kommunikation. Und wir sind heute die Ja-Menschen und Chancensucher par excellence. Ja zum Laufen, ja zu Frauen, ganz spezielle Geschichte. Und ja zu noch mehr Laufen für Philipp Flieger im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. So, mein Lieber, Stresstag hast du schon angedeutet, ja, im kleinen Vorgespräch. Ja, das klingt entweder nach, ach du Jemine, wieder von Physio zu Doktor, aber es war auch Sport dabei immerhin, mehrfach sogar.
Absolut, Ralf, schön dich zu sehen. Ich fühle mich super heute, obwohl ich, wie ich schon in unserem Vorgespräch gesagt habe, heute ein bisschen durchgetaktet bin, so kann man es, glaube ich, sagen. Also heute Morgen tatsächlich, das ist bei mir jetzt auch schon länger nicht mehr vorgekommen, um 5.30 Uhr einen Wecker gestellt gehabt und natürlich dann
das
auch aufgestanden.
Das ist ja normalerweise die Zeit für die Dopingprobe, ne?
Richtig, richtig, aber sogar also selbstständig geweckt worden durchs Handy und nicht durch die Klingel, sondern ja, ich hatte heute einfach viel auf dem Zettel und bin aber bisher soweit stolz, dass ich alles gut soweit kombinieren konnte. Sport und andere Verpflichtungen, Podcast-Aufnahmen. Also ist heute so ein Tag, es liegt vielleicht auch daran, dass gefühlt seit heute auch so ein bisschen frühlingshafter wird. Also wir haben, na gut, ich muss sagen, heute Morgen, als ich um 6.45 Uhr dann laufen war nach einem kurzen kleinen Frühstück und einem Kaffee, hat mir jetzt noch nicht so viel davon gesehen oder gemerkt in Form von Temperatur, aber ein blauer Himmel war schon mal da. Und die Runde, die ich heute gelaufen bin, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt gehabt hier, also die Regensburger werden ungefähr wissen, wo ich da lang gelaufen bin, quasi über von mir im Westen Richtung Regen und am Regenradweg so von hinten auf die Winzerer Höhen hoch. Da zieht sich
und
so ein bisschen hoch.
Mit Regen ist es nicht die dunkle Wolke mit dem Wasser rausfallen gemeint.
Nein, das muss man vielleicht sagen, Regen, ne? Woher der Name Regensburg kommt. Da denken immer die Leute, wir haben so schlechtes Wetter. Deshalb könnte man auch meinen, aber nee, es ist tatsächlich ein ja auch ein Fluss, der hier in die Donau, das muss ich überlegen, oh Gott, mündet. Na, sie fließen irgendwie zusammen auf jeden Fall. Und da gibt es einen sehr schönen Radweg auch und da kann man dann auf die Winzerer Höhen laufen. Und von da oben hat man einen hervorragenden Blick auf die Donau, auf Regensburg, auf den Dom. Und da war heute Morgen um die Uhrzeit, relativ verständlich muss man sagen, noch kein anderer Mensch außer mir. Und das war so ein schöner Start in den Tag. Dann direkt hier Online-Vortrag mit Polar noch gehabt über die neuen Produkte und das mit den Händlern. Dann in die Stadt Krafttraining. Dann eine sehr leckere Spicy Tuna Bowl mitgenommen aus
da
der Stadt vom Asiaten.
Das ist der Punkt, wo ich besonders neidisch bin.
Habe ich auf Hawaii schätzen und lieben gelernt. Also du wirst es sicherlich von dort wahrscheinlich auch schon länger kennen. Ich
klar,
war ja
Poke,
erst
Poke.
Genau, Poke Bowls ja. Und sowas. Extrem lecker, extrem gesund auch. Und ja, du jetzt vorher sogar noch Zeit gehabt für einen kurzen Powernap. Und ich fühle mich irgendwie, das sind dann manchmal trotzdem solche Tage, wenn man all das, was man macht, wenn einem das auch irgendwie Bock macht, dann ist das zwar irgendwie schon viel. Also ich habe mir dann auch schon gedacht, Mittag, als ich zurückkam, ach gut, das reicht auch bei manchen Leuten für den ganzen Tag, was man heute abgerissen hat. Schon laufen 16 Kilometer, Krafttraining hier, gute Stunde und zwischendrin noch Vortrag und was weiß ich was. Aber macht dann auch zufrieden, macht irgendwie auch, macht auch Bock.
Wenn man wieder laufen kann als Läufer, macht das halt auch irgendwie eine bessere Grundstimmung.
Ich glaube, das hat auch ganz massiv damit zu tun auf jeden Fall. Ohne Schmerzen aktuell unterwegs, das mit der Ferse scheint auch gerade so am,
ich schlag an meinen Kopf hier, das ist mein Kopf, ne? Ja. Also Holz.
Nicht zu viel, ich wollte gerade sagen, nicht zu früh freuen, aber aktuell schmerzfrei tatsächlich. Also das ist auch ein Feeling, was ich sehr lange nicht mehr kannte.
Ja, das ist doch hervorragend. Dazu passt natürlich heute auch unser Special Guest, zu dem kommen wir gleich, Richard Ringer. Ja, haben wir schon viel über ihn gesprochen hier. Weiß gar nicht, ob ihm das so klar ist, wie viel wir schon über ihn und seine Trainingsansätze bisher gesprochen haben. Müssen wir gleich mal mit ihm klären.
Auf jeden Fall.
Wir freuen uns natürlich total drauf. Und wir beschäftigen uns gleich noch mit einem 100. Geburtstag der ganz speziellen Art. Aber ich wollte dir auch noch sagen, dass ich mich um 6.45 Uhr wieder hingelegt habe zu einem kleinen Nap, ja, nachdem ich zumindest mal mit meinen Frauen gefrühstückt habe. Aber laufen um die Uhrzeit, das ist echt nicht meins. Aber ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken heute, weil meine Kleine ja wieder Leichtathletiktraining hat, was im Moment noch möglich ist. Draußen, okay. Kleinen Gruppen und so weiter.
Okay.
Ja, und dann gehen wir parallel an diesem kleinen Fluss, wie heißt der nochmal? Richtig, der Rhein. Ja. Und das habe ich ja in meinen Posts schon geschrieben die letzten Tage. Leute, was wollt ihr auf Malle? Ey, ihr sollt in den nächsten Tagen also quasi wie immer, ja, nur Sonne sein. Den Rhein rauf und runter rennen, das ist einfach großartig, ja. Oder nehmt die Regen oder was auch immer, oder die Donau, da kann man sehr lang an der Donau lang, da kann man auch sehr lang dran Fahrrad fahren übrigens, ne? Da gibt es ja den Donau-Radweg, glaube ich.
Absolut,
ne? Da kann man auch sehr, sehr,
sehr
gut
richtig.
Ja, und diesen Spruch mit den Flüssen in Bayern, ich kriege den nicht hin, aber war doch irgendwas, ne, mit Donau, Lab und Regen kommen dir entgegen, irgendwie sowas, aber ich kriege den nicht mehr hin, ja. Meine Tochter hat den, du auch nicht,
sehe ich. Ich wollte gerade sagen, ich kriege jetzt wahrscheinlich Ärger von Barbara, weil ich es nicht weiß, aber ich kriege es auf jeden Fall auch nicht zusammen.
An der Stelle brauchen wir ganz dringend Nachhilfe, das ist schon mal klar. Ja, auf der anderen Seite waren wir diese Woche auch ein bisschen stolz auf die Feedbacks, die wir bekommen haben, weil wir wurden für unsere Chancensucher-Mentalität gelobt. Das versuchen wir natürlich auch in Zeiten, wo wir nicht mehr so ganz genau wissen, warum, was jetzt wie möglich ist oder nicht möglich ist. Ja.
Verliere den Überblick
warum
langsam.
Genau hat sich Angela gestern nochmal entschuldigt. Ich wusste es nachher nicht mehr so ganz genau. Ja. Es gibt keine Entschuldigung, bei diesem geilen Wetter nicht rauszugehen und zu laufen. Das geht immer.
Ja? Auf jeden Fall. Aber da stellt sich mir die Frage, Ralf. Du hast ja zum Glück, muss man ja auch sagen, das ist ja gut, dass wir hier so ein Duo sind. Du hast natürlich in die letzten Wochen kompensiert läuferisch, was ich halt nicht machen konnte. Muss allerdings sagen, wenn man dir auf Instagram folgt, dann habe ich zuletzt doch eher überwiegend Radfotos wieder gesehen, jetzt wo das Wetter besser wird. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, hast du immer gedoppelt oder ist das Laufen plötzlich so ein bisschen weniger geworden?
Nee, nicht weniger geworden.
Immer gekoppelt.
Ich habe ja gesagt, ich habe mir ja einen Plan gegönnt. Ja. Es gab tatsächlich die Doppeldinger. Da habe ich nicht immer ein Handy dabei. Mhm. Beim Laufen nicht immer ein Handy dabei, weil
das
mir dann in der Hand manchmal einfach zu viel ist. Und ich ungern mit so einem Hüftgurt laufe.
Ja.
Ja,
oder so ein fancy Gurt am Arm.
Ja, habe ich natürlich auch so eine Tasche, kann ich auch nichts mit anfangen, also mache ich einfach nicht. Das heißt, ich habe einfach weniger Fotos da drauf. Tatsächlich ist diese Woche aber Low-Woche. Ja, das heißt, ich habe nachher nur eine Stunde langsam laufen drauf. Freue ich mich schon drauf, fahren wir schön dann rein runter. Ja, wenn ich Glück habe, läuft meine Frau auch langsam mit mir. aber auch da nochmal, ne, tok, tok, tok. So viel gelaufen wie in den letzten 4 Wochen bin ich schon sehr, 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 sehr lange nicht. Und ich habe das Gefühl, es geht langsam vorwärts. Ja? Also schön. Zumindest lässt der Herzschlag schon mal bei den langsamen Einheiten schneller nach.
Ja, also okay,
so
ich verstehe.
Ganz klein der Folge. aber ich, wir können ja nicht dauernd hier Wasser predigen, also langsam laufen, ja, und selber nur durch die Gegend brettern.
Ja, ja.
Das macht ja auch nie so ganz richtig Sinn. Ja. Du bist jetzt ja zwangsmäßig zum langsam laufen verurteilt worden.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, was Brettern ist. Also.
Bretter. Ja, das klären wir gleich mit Richard, was Brettern ist, ne? Und was man da machen muss oder nicht, weil bei dem habe ich auch das ein oder andere langsamer gesehen, so ist es nicht. Ja. Da bin ich gleich sehr gespannt drauf. Aber bevor wir ihn reinholen, feiern wir noch ein bisschen Geburtstag, ja, weil uns das ja auch am Herzen liegt, nämlich Gleichberechtigung. Vor 100 Jahren haben die ersten Olympischen Frauenspiele stattgefunden. Vom 24. bis zum 31. März 1921 in Monte Carlo. Jetzt wird der eine oder die andere sagen, Olympische Frauenspiele? Wer oder was? Ja, und warum? Dazu lese ich euch mal ein kleines Zitat vor, damit man mal so den Geist der damaligen Zeit einfängt. Ja, wobei an der einen oder anderen Stelle fragt man sich, habe ich diesen Geist nicht vorgestern noch an der letzten Ecke gespürt? Der Kampf gebührt dem Manne, der Natur des Weibes ist er wesensfremd. Darum weg mit den Damen Leichtathletikmeisterschaften. Zitat Ende. Der Urheber dieses Zitates ist ein deutscher Zehnkämpfer gewesen, nämlich Karl Ritter von Anhalt. Hat man vielleicht schon mal gehört als einen der Väter der deutschen Mehrkampfgeschichte. Tatsächlich gab es Frauen bei den Olympischen Spielen auch schon im Jahre 1900. Die erste Goldmedaillengewinnerin hast du wahrscheinlich auf dem Schirm, aber ich wusste es nicht. Eine Schweizerin, Hélène Portales, die war Mitglied in einem Segelboot, das von Tonne zu Tonne oder 2-Tonnen-Rennen, irgendwie sowas war das, Goldmedaille gewonnen hat. Und tatsächlich gab es auch in den Anfängen der modernen Olympischen Spiele Frauen, aber nur in wenigen Disziplinen, zum Beispiel im Tennis, im Golf oder im Bogenschießen. Mhm. oder eben als Mitsegelnde in einer Crew, aber nicht in den Kerndisziplinen, zum Beispiel in der Leichtathletik nicht. Und der Urvater der olympischen Idee, der Moderne, Pierre de Coubertin, sagte, die Rolle der Frauen ist die, die Sieger zu küren.
Oh Gott, das ist
also, mal so. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie wenig sich dann in 100 Jahren getan hat. Ja, weil wenn wir das dann jetzt nochmal rekapitulieren, ja, also diese Frauenspiele, die mal Frauenspiele hießen, dann mal wieder Frauenolympiade, die haben insgesamt 4-mal stattgefunden. Die letzte Veranstaltung war im Jahr 1934. Und zwar ging es halt im Wesentlichen immer um die Kerngeschichten, ja, Schwimmen, Turnen und Leichtathletik. Und bei der Frauenolympiade 1922, also der nach dem ersten und initialen Ausrichtungsding in Monte Carlo, da gab es einen 800-Meter-Lauf zum Beispiel. Mhm. Ja. Und dann wurden natürlich die Olympier ein bisschen nervös, weil das ist jetzt hier los mit Leichtathletik und so weiter. Und dann wurde für die Olympischen Spiele 1928 zum ersten Mal ein Leichtathletik-Kanon von insgesamt 5 Disziplinen für die Frauen in die Olympischen Spiele etabliert. Also da war zum ersten Mal, sagen wir mal, Frauen als mehr oder weniger gleichberechtigte Teilnehmerinnen, aber natürlich noch lange nicht in allen Disziplinen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Der 800-Meter-Lauf war dann aber so umstritten bei diesen Spielen 1928 in Amsterdam, weil da einige Teilnehmerinnen wohl so erschöpft gewesen seien. Kann man schon mal sein, nach dem 800-Meter-Lauf habe ich schon mal gesehen.
Ich
wollte gerade
sagen, also ich bin immer taufrisch, wenn ich meine Rennen beende.
Ja, genau. angeblich hat es wohl auch welche gegeben, die dann das aufgegeben haben und nicht zu Ende gelaufen sind.
Okay.
Jedenfalls wurde danach der 800-Meter-Lauf ausgesetzt von den Olympischen Spielen, 800-Meter-Lauf der Frauen. Ja, und jetzt sagst du mir, wann der wieder zurückgekommen ist ins olympische Programm. Und da war ich wirklich überrascht.
Da kann man wahrscheinlich jetzt nur falsch liegen, weil man intuitiv, also weil das für uns ja Gott sei Dank ja irgendwo normal ist, dass das eben gleichberechtigt stattfindet. Aber wenn du jetzt sagst, ich hätte jetzt irgendwas mit den 60er Jahren gesagt, aber das ist wahrscheinlich ja, viel zu...
Bist du sehr gut. Bist du sehr gut. 1960 hat es erst wieder stattgefunden.
Ach, okay, wow. Das ist schon
eine lange Zeit. Wir reden über einen 800-Meter-Lauf.
Ja, das ist ja schon echt eine klassische Basic-Disziplin im Laufbereich.
Und dann geht es ja weiter, ja. Marathon, erst 1984.
Ja, und ich kann sogar die Olympiasiegerin, glaube ich.
Ja.
Joan Benoit Samuelson, oder?
Nicht so schlecht.
Ja. War das korrekt? Ich glaube, ja, genau.
Ist korrekt.
Ja, ja. Mhm. Und sie lebt, glaube ich, auch noch, oder? Also ist ja quasi danach so lebende Legende quasi gewesen in den USA.
Ne? Wann ist 5000 Meter dazugekommen?
Ja, ich hoffe mal vorher. Ich meine, also jetzt rein von der, wenn früher die Argumentation war wegen der Anstrengung, dann hätte ich jetzt gesagt, dann sollte Marathon, also wahrscheinlich dann 5000 Meter schon eher dabei gewesen sein. Wahrscheinlich, ich sage...
Bevor du dich um Kopf und Kragen redest, 1996 in Atlanta.
Nein, die haben das danach erst gemacht?
Davor war die
3000 Meter.
Langstrecke 3000 Meter,
stimmt.
Allerdings nie olympisch war. Ja, sondern 10.000 Meter, aber auch 10.000 Meter ist erst später zugekommen. Ja, dann natürlich der Klassiker, 3.000 Meter Hindernis.
Das kam kleiner spät, Tipp. Das war erst in den 90ern, glaube ich.
Kleiner Tipp, Gesa Krause hat alle olympischen Finals der olympischen Geschichte mitgemacht.
2008 dann erst?
2008 Peking. 2008 in Peking hat zum ersten Mal 3000 Meter Hindernis bei Olympischen Spielen für Frauen stattgefunden.
Da wäre jetzt eine Frage von mir, aber die Disziplin in der Leichtathletik hat es zuvor schon gegeben?
Die Disziplin hat es zuvor schon gegeben. Das ist ganz oft so, wenn Disziplinen neu dazukamen. Also nochmal in der etwas jüngeren Geschichte, ja, habe ich ja gesagt, 5000 Meter, 400 Meter Hürden war auch so eine Disziplin, die erst relativ später zukam. Mhm. 3000 Meter Hindernis. Dann Stabhochsprung kam auch relativ spät erst dazu. Ja, also diese ganzen Geschichten. Dann gab es in der Regel vorher mindestens Weltmeisterschaften oder kontinentale Meisterschaften, eben ja auch wegen des Qualifikationsmodus.
Ja.
Ja, also das hatte immer so einen kleinen Nachlauf. Also die Leichtathletik-Fachverbände waren immer vor den Olympiaden.
Ja.
ist es auch keine so große Überraschung.
Ja. Wollte gerade sagen, es sollte, also ja, wenn nicht die, wer dann? Also.
Ja, ne? Und dann findet man immer wieder gerne, dass ja praktisch mit dem Skispringen 2014 in Sochi die Emanzipation abgeschlossen sei, aber das stimmt nicht. Weil welche Disziplin wird immer noch nicht bei Olympischen Spielen ausgetragen?
Und da hat eine Deutsche damals gewonnen. Und zwar, das fällt mir der Vorname nicht ein. Christina Vogt? Nee, nicht Christina.
Doch, Vogt, ja. Ist richtig. Ne? Aber welche Disziplin ist immer noch nicht im Kanon drin? War für Tokio 2020 geplant, ist aber dann aus dem Kanon rausgestrichen worden. Richtig, 50 Kilometer gehen. Ja, also auch eine dieser Ausdauerdisziplinen. Da gibt es natürlich eine generelle Diskussion, ob die 50 Kilometer überhaupt olympisch bleiben
also sollen.
Also auch für die Männer. Und ja, die Tendenz geht dahin, dass sie wahrscheinlich bei der Austragung jetzt 2021, Klammer auf, sofern es denn stattfindet, Klammer zu, zum letzten Mal stattfinden und dann 2024 in Paris nicht mehr dabei sein werden. Aber tatsächlich war das geplant, 50 Kilometer der Frauen zu machen, weil bei den letzten Weltmeisterschaften gab es 50 Kilometer Gehen der Frauen und ist dann rausgegangen. Dann gab es eine Petition, die ist auch vor dem CAS gelandet, also vor dem Sportgerichtshof, und ist dort abschlägig beschieden worden, aber nicht in der Sache verhandelt, sondern nur formal. Also der CAS hat sich formal für nicht zuständig für diese Frage erklärt. Ja, also wir sind immer noch nicht da, dass Frauen komplett gleichberechtigt sind.
Ja. Ja.
Ich bin übrigens ein Verfechter der Idee, dass Frauen auch Zehnkampf machen sollten, weil ich das eigentlich cool finde.
Ja, absolut. Also ja, ich meine, warum sollen Frauen nicht das machen dürfen oder können?
Sind nicht auch als Zehnkampf machen?
Klar.
Erschließt sich mir nicht. Ja, weil auch da hat es ja erst Fünfkampf gegeben für Frauen.
Stimmt.
Ja, und dann
erst ist in der Halle immer noch Siebenkampf. So, oder? Also wenn es Hallen
Wettkämpfe sind, ja, die langen Würfe nicht möglich.
Stimmt. Da ist aber auch bei Männern dann Siebenkampf, glaube ich.
Bei Männern Siebenkampf.
Ja, und bei Frauen
Fünfkampf. Ja, und bei den Frauen Fünfkampf. Ja. Also, noch eine Menge zu tun, sag's dir.
Ja, wir sind noch längst nicht da, wo man, glaube ich, sein sollte in Sachen Emanzipation im Allgemeinen, aber auch im Sport, wie man sieht. Also, still a long way to go.
Ja, und von der IOC-Präsidentin, da sind wir leider auch noch relativ weit von entfernt.
Das könnte vielleicht mal frischen Wind reinbringen. Also schlechter kann es ja auch nicht mehr werden, muss man auch sagen.
Ja, und übrigens eine der Vorreiterinnen auch der hohen Positionen in olympischen Fachverbänden ist die Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden, die erste Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden, eine Marokkanerin, Nawal El Moutawakil heißt die, die eine Studentin in den USA war und dann halt auch eine große Karriere in der internationalen Leichtathletikorganisation gemacht hat. Und ich habe immer gedacht, das wäre mal eine, die vielleicht auch in die Fußstapfen der IOC-Macher gelangen könnte. Aber das ist ja so ein politisches Ränkespiel. Das ist der Wahnsinn, ja. So sieht's aus. Ne?
So schaut's
mehr
aus.
Mehr Frauen in die Power-Position.
Würde wahrscheinlich häufiger mal Sachen besser machen, ja.
Ja. Oder sich mal entschuldigen, wenn sie Blödsinn gebaut haben.
Ja,
ne?
Vollkommen in Ordnung. Also ich meine, das wird wahrscheinlich machen, ein Mann sich eher die Zunge abbeißen wahrscheinlich.
Ja. Ja, ist ja so. ist leider bitter, aber wahr, ja. So, dann würde ich fast sagen, holen wir unseren Gast rein, oder?
Ich wollte gerade sagen,
alles besprechen, logischerweise.
Ja. Absolut, da gibt es so viel zu erzählen und zu besprechen aus jüngsten Ereignissen, aber natürlich auch, was die Zukunft anbelangt, also unmittelbare Wettkampfzukunft, aber auch, das hatten wir ja schon öfters angekündigt, vor allem, was auch im letzten Jahr teilweise so passiert ist, in Sachen alternativem Training. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Runde. Und ja, ich freue mich, dass Richard sich heute für uns Zeit genommen hat.
Du bist schon so oft bei uns vorgekommen im Podcast, wie dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, ja. Aber erstmal herzlich willkommen, Richard Ringer. Ja, große Vorstellung am Wochenende abgeliefert. Was soll ich sagen? Haben wir was anderes erwartet? Nein, haben wir nicht. Ja, Halbmarathon gewonnen in Dresden und gemeinsam mit Philipp ja das sagenumwobene Wochenende in Valencia bestritten. Ja, war für dich Debüt, aber was bist du denn jetzt eigentlich? Bist du jetzt Marathonläufer oder bist du immer noch Langläufer oder langlaufender Marathonläufer?
Ja, das weiß ich aber noch nicht so richtig. Da danke erstmal für die Einladung. Hab natürlich schon mitbekommen, dass ich öfters drin vorkam und hab mir die Folgen, am Anfang habe ich immer echt jede angehört, aber irgendwann zwischendrin war es irgendwie ein bisschen viel. drumherum und habe ich jetzt neulich wieder angefangen. Und natürlich gucke ich natürlich auch auf die Themen, die dann ein bisschen interessanter sind für mich, und dann höre ich natürlich gerne rein. Ich meine, klar, wenn Philipp über sein Training redet, das hat mich immer interessiert, deswegen habe ich dann natürlich immer intensiver reingehört. Man kriegt ja doch immer was mit, und das tut mir natürlich jetzt leid, dass Philipp jetzt kürzer treten muss erstmal und dann erst wieder jetzt dann loslegt.
Ja, du hast ja vielleicht die Folge über den japanischen Ansatz des Lang- und Marathonlaufens gehört, den ich jetzt auch in der Recherche extrem spannend fand, weil das war mir nicht bewusst, dass die so viel langsam laufen. Also, dass sie viel laufen, wusste ich. Dass die sehr, sehr viel laufen, wusste ich auch. Aber dass da halt zum Beispiel auch bei dem Seiko, dass da Gehen, also ja, Walking im Prinzip in der Vorbereitungszeit, also in der Grundlagenvorbereitungszeit eine wirklich substanzielle Rolle gespielt hat, das war mir überhaupt nicht bekannt. Ja, und da Philipp bis jetzt noch nicht Nordic Walking eingebaut hat, ja, habe ich noch Hoffnung.
Ja, das war für uns natürlich spannend zu sehen. Also wir versuchen ja, wenn sich die Gelegenheit bietet, ja auch immer mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Und ich meine, das werden wahrscheinlich viele, zumindest aus unserer, sagen wir mal, Hardcore-Szene, ja sicherlich die Ergebnisse vom Lake Biwa-Marathon ja verfolgt haben. Und gerade in Japan ist es ja kein Geheimnis, dass da die, sagen wir mal, läuferische Dichte vor allem bei im Straßenlauf, aber auch bei den Ekiden-Staffeln ja extrem hoch ist. Allerdings muss ich sagen, man hat schon viele, sagen wir mal, enge Finishes gesehen bei diversen japanischen Marathons, aber sowas wie beim Lake Biwa-Marathon im Februar habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Fand ich extremst krass, und das war natürlich ein guter Ansatz ja auch, da mal zu gucken, was wird da gemacht. Gut, Seiko ist jetzt vielleicht nicht 100% repräsentativ für alles, was die da machen, aber zumindest natürlich mal für einen Teil. Und ich meine, er ist ja damit auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen. Und ja, ich fand es auch interessant, weil du hast mir da ja ein bisschen die Aufschriebe mal rübergeschickt, Ralf. Und da war er tatsächlich im Vergleich zu dem, was ich als schnell oder nicht schnell im Training empfinde, also sehr viel einfach extrem langsam. Aber klar, gab es dann halt auch irgendwelche 5-Kilometer-Wiederholungen, die halt alle irgendwo im 14-50er-Bereich oder was dann da waren, wo dann denkst, ja gut, ist dann auch flott, auf jeden Fall.
Ja, und logischerweise habe ich bei dir, Richard, noch mal ein bisschen intensiver hingeguckt, als du bei Strava plötzlich aufgetaucht bist, und zwar nicht laufend, sondern auf dem Fahrrad, ja, weil da werde ich natürlich dann sehr aufmerksam, logischerweise.
Ralf hat schon gedacht, du arbeitest an der Profi-Triathlon-Karriere.
Ja, weil da kamen ja auch Schwimmeinheiten vor, und ich so, so gut sind die deutschen Triathleten olympisch gerade nicht, ja, und man hat die rennen kann, wie ja Laura Lindemann, ja, die ja den Ausflug andersrum gemacht hat, ja, da sind ja dann doch ein paar Verbindungen, ja, also da habe ich schon gedacht, hallo, was ist da los? Ja, aber erzähl mal, wie das dazu kam, dass du da doch relativ viel Alternatives in dein Training, zumindest ja große Phasen eingebaut hast.
Ja, da muss man ein bisschen länger zurückblicken. Es war eigentlich schon 2019. Da hatte ich mich verletzt gehabt an der Ferse und an der Plantarfaszie und habe das dann halt noch durchgezogen, bin auch recht gut noch durch die Saison durchgekommen, durch die Wettkämpfe, und habe mich auch qualifiziert für die Weltmeisterschaften in Doha. Und dann dachte ich, ja gut, den Monat Pause, das reicht dann schon. Dann bin ich wieder fit und kann wieder loslegen und mich für die Spiele vorbereiten. Und dem war überhaupt nicht so. Also in der Pause, ich meine, habe jetzt auch gelernt, habe beim Podcast jetzt auch gehört, wenn man nichts dann macht, das bringt halt dann auch nichts. Also man muss dann auch intensiv regenerieren und ja, werden lassen und nicht einfach nur, ja, einfach Urlaub machen. Das hat sich dann ja doch ewig gezogen. Habe sehr, sehr viele Laufpausen gehabt, auch noch im Januar. Da war ich dann auch 6 Wochen Langlaufen mal am Stück. Gerade unten am Bodensee habe ich jetzt auch nicht weit nach Balderschwang. Da bin ich jeden Tag einfach hingefahren, 40 Minuten oder 30 Minuten, und habe dann da mein Training abgezogen. Und ganz lustig wegen den Japanern, die ja sehr viel dann auch wandern. Ich war auch in Balderschwang im Dezember ein bisschen dabei, und da bin ich mit den Gehern, das ganz interessant ist, die fangen erstmal an zu marschieren. Okay. Und da war ich mit denen 2 Stunden marschieren, und du hast halt die Arme dann unten und dann schwingst du die halt so richtig, und da kommt das Blut halt richtig in die Finger rein. Also es war auch recht interessant, und da habe ich von denen auch gelernt. Und ja, 2 Stunden marschieren, ne, wo ich mich eigentlich, sag ich mal, ja auf die 5000 Meter noch vorbereitet habe. Ja, schon ein bisschen komisch. Und ja, dann hat sich das alles immer gezogen. Dann war das mit den Olympischen Spielen ja noch nicht ganz klar. Ich war dann noch in Herxheim in der Reha schon im März und dann wurde es dort dann abgesagt. Und ja, dann habe ich dann natürlich nochmal intensiv Pause gemacht, hatte dann auch nochmal 6 Wochen komplett Laufpause und hatte dann aber ja alternativ schon sehr, sehr viel gemacht. Also Crosstrainer war bis 2020 null Thema für mich. Mhm. Also auf dem Crosstrainer von meiner Freundin Nada Power stand ich 10 Minuten und habe gedacht, Gott, wie geht denn das? Ja, und irgendwann stand ich dort und habe halt 90-Minuten-Programme abgezogen. Und ja, auch gerade in Herxheim in der Höhenkammer kann man auch schön auf 3000 Meter stellen. 1 Stunde, 150 Puls, das habe ich beim Laufen nicht.
Mhm. Also, da musst du schon richtig schnell rennen.
Ja, und dann hat sich das halt eben auch ergeben, dass ich dann einfach gesagt habe, ja, es ist jetzt völlig unklar, was überhaupt stattfindet in 2020 und Laufkilometer habe ich dann immer so Niveau von 100 Kilometer gehalten und den Rest habe ich einfach alternativ gemacht und da, wo ich wohne am Bodensee, eben unten jetzt gerade in Österreich, in Bregenz, sind sehr viele Triathleten, eben auch junge. Da hat einer auch den Europacup in Polen gewonnen, der Leon Pauger heißt er. Und da haben wir dann eben auch mal so uns einen Spaß gemacht, dass wir halt so eine Halbdistanz gemacht haben, aber ein bisschen andersrum im Hochsommer. Das heißt, ich bin halt erst laufen gewesen mit ihm, halt ein locker Halbmarathon, halt in 90 Minuten. Dann habe ich halt gefrühstückt und dann sind wir auf unsere 90-Kilometer-Tour gegangen und dann Mittag gegessen und dann halt noch ein Schwimmen im Bodensee. Und ja, dadurch, dass man halt nur 1 Kilometer runter an den See braucht und es war wirklich warm. Also es gab Tage, das war nicht mehr schön, 30 Grad im Bodensee-Oberfläche. Oh. Ja, dann gehst du halt viermal in der Woche runter und gehst halt einfach in den See, weil was gibt's Schöneres, ne? Muss jetzt natürlich jetzt nicht so eine riesen Einheit sein, aber so, ja, 2 Kilometer war eigentlich immer recht gut drin. Also, und so hat sich das eigentlich dann ergeben. Ich habe das sehr, sehr lange immer beibehalten und genau, es war dann von meinem Manager, war schon recht früh dann im März, wo ich ja noch voll verletzt war, hat er schon gefragt den Valencia-Marathon. Das war ja auch ein Thema, wie kommt man da denn rein? Und mein Manager hat schon gleich gedacht, du wolltest ja immer schon mal einen Marathon laufen, irgendwie nach Olympischen Spielen jetzt, wie sieht's aus? Und ich gesagt, ja, sag da mal erstmal zu. Wir hatten dann erstmal noch auch Zeit bis August, das uns noch zu überlegen. Und ja, so viel alternativ, wie ich trainiert habe. Ich gesagt, komm, jetzt probieren wir es halt. Und ging im August dann im Endeffekt dann auch die intensive Vorbereitung für den ersten Marathon dann auch an. Und ja, da habe ich dann auch immer noch Alternativtraining mit ein, ja, ins Training integriert. Aber ja, Schwimmen war ja dann auch irgendwann nicht mehr möglich, weil ja wegen dem Lockdown und alles immer zu, war das recht schwierig. Und Spinning habe ich immer gemacht, das mache ich jetzt weiterhin. Aber Schwimmen lasse ich jetzt auch, weil ich hätte zwar ein bisschen die Möglichkeit noch, da wo reinzukommen, aber ist mir jetzt auch ein bisschen zu gefährlich dann auch, weil weiß nicht, in den Schwimmbädern noch auch immer ein bisschen Chlor drin und dann die allergischen Reaktionen manchmal und dann wird man vielleicht auch krank. Deswegen habe ich gesagt, das lasse ich jetzt lieber weg. Ja, wobei ich nach dem Kenia-Trainingslager sofort langlaufen war am nächsten Tag. Das habe ich mir dann noch gegönnt.
Ja, wobei, also erstmal fand ich ja den Ansatz total spannend, weil das ja logischerweise, wenn du so wie ich mehr in der Triathlon-Szene zu Hause bist, als Aktiver selber, hast du ja eine Idee, dass das eine Basis bringen kann, ja, dass man da eine sehr, sehr gute Grundlage schaffen kann. Das ist natürlich, wenn man das auf dem Rad macht, auch zeitintensiv, weil man ja einfach sehr viel länger unterwegs ist, ja. Im Prinzip habt ihr als Profis ja ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, um solche Sachen zu machen. Klar, du hast dann weniger Spezifik. Fragt sich halt, ob man dann eben, wenn man sich so ein ganzes Jahr anguckt, nicht die Spezifik dann nachher besser aushält, wenn man nicht vorher sich schon so kaputt und müde gelaufen hat, ja, und die Füße halt schon relativ viel auf dem Asphalt waren das ganze Jahr über. Was ist denn überhaupt der Leistungsbereich, den du dann alternativ trainierst? Also wenn du sagst, ja, ich war 6 Wochen Skicross laufen, ich meine, das haben wir ja hier mit Laura Hottenroth auch besprochen, die das ja auch gerne macht. Da kannst du ja alles Mögliche machen. Du kannst ja sämtliche Belastungsintensitäten, die du haben willst, ja darauf simulieren. Auf dem Fahrrad geht das auch, wobei man da ja nicht ganz so hohe Pulsraten erzielt, weil das ja nicht den Körper trägt, sondern du getragen wirst.
Ja. Ja, Intensität war vielleicht auch das, was ich ein bisschen zurückgeschraubt hatte. Ich habe halt eher Ausdauer gemacht. Wobei eben, sag ich mal, beim Langlaufen kann man halt schon gut Bergläufe mit einbauen. Das habe ich schon häufiger gemacht. Aber ja, so richtig Belastung ist, weiß nicht, es macht nicht so viel Spaß, auf dem Rad so zu schwitzen und dann alles voll zu sauen. Und das war ich jetzt auch nicht gewohnt und wollte jetzt auch nicht da irgendwie riskieren, dass ich da jetzt irgendwie was anderes mir wiederhole. Das war dann auch im Nachhinein, wo ich meine Leistungsdiagnostik gemacht habe, mal in Leipzig, dann interessant zu sehen, dass man hatte schon gemerkt, dass ich ein Jahr auf niedrigen Pulsen nur trainiert hatte, weil also meine Herzgröße ist dann schon etwas wieder zurückgegangen. Also das hat man dann wohl schon gemerkt. Aber klar, wenn man halt gar keine Intervalle mehr macht auf der Bahn oder irgendwie was Schnelles und sich mal richtig anstrengt, dann ist ja klar, was so ein Hochleistungssportlerherz dann einfach sagt, ja gut, wenn du es nicht brauchst, dann werde ich halt wieder kleiner. Aber inzwischen ist es auf jeden Fall schon wieder gewachsen, weil ja, Marathon ist doch intensiv, auch wenn natürlich die Geschwindigkeiten etwas ruhiger sind, aber doch, da gerade die Länge macht es dann auch aus und so lange in so hohen Pulsenbereich zu laufen, ist auf jeden Fall dann wieder förderlich, dass das Herz größer wird, ja.
Was viele vielleicht ja gar nicht wissen, ist, dass, wenn ich da auf dem Laufenden bin, aber du ja in der Vergangenheit regelmäßig, also trotzdem auch schwimmen, soweit ich dann das noch richtig weiß, schon immer auch im Trainingsprozess integriert hattest, also auch vor der Verletzung, ne? Also das war, glaube ich, bei dir schon so eine Mischung aus, glaube ich, alternativem Training, aber auch so eine Art, ist ja auch ein gutes Rumpf und generell ja auch Rumpfstabi-Training. Also auch zu den Zeiten, also damals schon deine 5000 Meter Bestzeit und sowas, glaube ich, aufgestellt hast. Weil manche haben ja so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass man denkt, oh, ich möchte eigentlich irgendwie schnell laufen und schwimmen im Wasser, das macht mich langsam oder so. Da bist du, denke ich mal, ein ganz gutes Beispiel, dass dem nicht so ist. Wie oft kannst du sagen, wie oft du das so vielleicht in der Woche damals gemacht hast? Also wahrscheinlich ja primär eher als eine kompensatorische Einheit, als was Regeneratives eher. Und vielleicht auch noch anschließend, wenn du sagst, du machst immer noch Spinning aktuell, wie oft ist das bei dir in der Woche? Sind das so zweimal oder ist das so, du machst jeden Tag noch eine Spinning-Einheit?
Ja, also früher ist es wirklich so gewesen, ich habe das dann zusammengezählt, kam ich halt im Schnitt dann auf 1,5 Mal schwimmen die Woche. Das hatte ich schon immer zwischen 45 Minuten und einer Stunde gemacht. Einfach so einmal zum Ausgleich. Gerade, wir Läufer sind im Rücken jetzt gerade auch nicht so die Besten. Meine Freundin hat immer gesagt, sitz mal da aufrecht da, bitte schön. Und das schult einfach auch, dass der Rücken mal ein bisschen was macht. Und sag ich mal, von der Armzugkraft ist natürlich auch positiv. Wenn man da ein bisschen was macht. Und ich fand es immer ganz hilfreich, wenn man jetzt nicht so viele physiotherapeutischen Termine bekommt, dass sich halt, dass es ja auch die Beine lockert und den Oberkörper. Und deswegen fand ich das da eigentlich recht cool, da schwimmen zu gehen. Und die zweite Frage, also im Moment mache ich immer noch so 1 bis 2 Mal die Woche Spinning. Aber ja, vom Pulsbereich ist es sehr, sehr niedrig, sage ich mal. Es ist halt so, wenn er halt eine 30er Longrun macht und dann am nächsten Tag habe ich dann meistens immer nur eine 10 oder eine 12 Kilometer drauf und dann am Nachmittag sage ich halt gut, dann hocke ich mich jetzt vielleicht noch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde halt noch aufs Rad und bewege halt meine Beine, das lockert so ein bisschen noch. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass mich das jetzt, sag ich mal, irgendwie weiterbringt, was jetzt muskulär irgendwas angeht, aber wahrscheinlich, dass ich halt einfach lockerer bin und dann im Endeffekt dann doch wieder vielleicht schneller laufen kann.
Also Trainingsnachbereitung, Stoffwechsel so.
Ja, weil das ist ja eine ganz, ganz entscheidende Frage, die ja auch unter Wissenschaftlern, unter Trainern, unter Athleten, unter Freizeithelden diskutiert wird. Wenn ich belaste, muss ich ja die Belastung auch irgendwie verarbeiten können als Körper. So, wenn ich intensiv belaste, kann ich nur so lange erfolgreich sein und aufbauen, indem ich in der Lage bin, intensive Belastungen auch zu regenerieren. Weil wenn ich nicht mehr in der Lage bin, intensive Belastungen zu regenerieren, wird es ja zwangsläufig, mindestens mittelfristig, zu einem Zusammenbruch führen oder auf jeden Fall zu einer zurückgehenden Leistungsfähigkeit. Und das ist ja bei euch noch viel sensibler, weil du hast ja trotzdem eine endliche Zeit. Ja, ein bisschen schlafen, ein bisschen essen, wollte ja auch noch hin und wieder noch mal ein Buch lesen oder dergleichen mehr. Ja, dann muss man ja noch stärker überlegen, wie schaffe ich es, die wirklich intensiven Dinge zu regenerieren. Ja, das ist ja der Hintergrund bei der 80-20-Philosophie oder bei dem sehr langsamen Laufen der Japaner. Das ist der Trainingsreiz wirkt ja in der Regeneration. Ja. Nur nichts machen ist nicht der richtige Weg, ja. Das muss man eben auch wissen, ja. Wie ist eure Einstellung dazu?
Ja, ich glaube auch schon, dass gerade im Marathon halt einfach, wenn du irgendwas machst, ist auf jeden Fall besser als jetzt nichts. Und ich komme jetzt ja eher vom Bahnläufer her, da habe ich nicht so viel gemacht, muss man ganz klar sagen. Da ist halt eine intensive Einheit, da hast viel Laktat gebildet und dann bist du halt froh, dass du am nächsten Tag irgendwie noch den Dauerlauf hinkriegst, weil dir halt alles wehtut. Beim Marathon ist halt die Belastung ist halt einfach länger, aber du bist jetzt danach nicht so kaputt, dass du jetzt sagst, ja, jetzt 4 Minuten kann ich jetzt nicht mehr laufen. Also es geht dann doch. Ich habe mich früher echt immer gewundert, wie könnt ihr Marathonläufer dann am nächsten Tag schon wieder laufen? Aber es geht ja dann tatsächlich, weil du da halt nicht, sag ich mal, komplett dich halt übers Laktat abschießt, aber die Muskulatur wird halt einfach länger belastet. Und deswegen sage ich halt, ja, ich brauche halt die Stunden zum Training schon. Also mein Triathlon-Freund fragt mich immer, ja super, wie viele Stunden läufst du da? 12 Stunden, kriegst du halt 180 Kilometer hin. Die sind halt dann das Doppelte unterwegs, ne? Und mit 12 Stunden Training, ja, das kannst du auch arbeiten gehen eigentlich, ne? Also ich finde halt alles, was man macht, ausdauermäßig ist auf jeden Fall besser, als auf der faulen Haut rumzuliegen.
Auf jeden Fall. Das ist für dich wahrscheinlich jetzt auch insgesamt, du hast es ja jetzt hier schon angedeutet, schon eine größere Umstellung gewesen. Jetzt nicht nur, weil du im letzten Jahr quasi aus einer längerwierigen Verletzung, die ich hast, zurückkämpfen müssen, sondern weiß ich nicht, inwieweit das jetzt bekannt ist, aber ich glaube doch, du hast schon öfters ja auch öffentlich mal genannt, du hast ja auch einen neuen Trainer. Also du hast ja die letzten Jahre zuvor dich ja selbst trainiert und wirst ja jetzt auch betreut von Wolfgang Heinig, der ja durchaus, glaube ich, den man als erfahrenen Lauftrainer bezeichnen kann, auch natürlich im Marathonbereich. War das für dich so eine komplett neue Welt in diesem Marathon-Thema für dich mit ihm da reinzugehen? Oder, also ich glaube, ich habe irgendein Interview auf jeden Fall im letzten Jahr von vor Valencia war das, glaube ich, noch in Erinnerung, wo du meintest so, boah, Oberschenkel und diese Longruns, das ist schon auf jeden Fall ein anderes Feeling als sonst, wenn man jetzt verhältnismäßig natürlich auch weniger Umfänge macht als Bahnläufer so.
Ja, also ich habe mir auf jeden Fall halt schon immer gesagt, Bahnlaufen kann ich recht gut. Ich meine, wenn ich da im Alleingang 27, 36 dann hinbekomme, wenn ich mich selbst trainiere oder dann immer noch im Bereich 13, 14, dann glaube ich, da hilft mir das jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt mir dann nochmal jemand Neues suche, aber für Marathon, da brauche ich einfach noch eine Unterstützung. Ich habe immer gesagt, also 30 Kilometer werde ich mir selber nie draufschreiben auf den Trainingsplan.
Also nicht zum Laufen, zum Radfahren schon.
Ja, genau. Ja. Und bei Wolfgang war der Ansatz, der hat auf jeden Fall die Verletzung komplett in seinen Trainingsplan aufgenommen. Es waren nicht so viele Kilometer im Schnitt bis Valencia, weil ich hatte ihn nur, sag ich mal, in der ersten Phase jetzt, ich hatte 16 Wochen Vorbereitung und hatte dann 140 im Schnitt. Natürlich ist beim Marathon halt auch so, dass du halt mal richtig ruhige Wochen hast. Da hat dann richtig runtergeschraubt, mal auf 80 Kilometer nur, mal eine Woche. Dann geht der Schnitt natürlich kaputt. Aber er hat halt gesagt, okay, du brauchst halt einen neuen Reiz. Und der Reiz ist halt der längeres Laufen. Und deswegen war doch recht intensiv, dass halt mal in 18 Tagen hatte ich halt mal 6 Läufe über 30 Kilometer drauf. Das ist schon sehr, sehr Neuland. Und das nächste ist halt der Asphalt. Früher als Bahnläufer. Also wenn da die Straße war und da war irgendwie ein bisschen noch eine Schotterstrecke nebendran, ich war immer auf dem Schotter. Also ich bin kaum auf dem Asphalt gelaufen. Und das ist der große Nachteil gewesen, als ich damit angefangen habe. Weil selbst bei den ersten Longruns, da habe ich immer noch viel Schotter eingebaut. Und irgendwann, du musst ja schon auf dem Asphalt laufen, weil sonst irgendwann kommt es dann. Ja, das war in Valencia dann auch bei Kilometer 35, wo ich dann auch gedacht habe, ja gut, das ist halt jetzt so, das tut es halt weh bei 35, das war jetzt nicht anders zu erwarten mit der Vorbereitung. Hab natürlich dann auch versucht, dann mal eben 30 Kilometer auf dem Asphalt zu laufen, aber ich sag, das war die größte Umstellung. Und ja, die Oberschenkel war einerseits natürlich, habe ich im Trainingslager dann gleich angefangen und da geht es natürlich hoch und runter, kennst du ja selber, wenn man so in der Höhentrainingslager geht, das in St. Moritz geht es auch ein bisschen hoch und runter, dann kam es zusätzlich noch dazu zum Langen und deswegen hatte ich damit recht viel zu kämpfen. Und das waren so die zwei neuen Umstellungen. Aber allgemein ist das Konzept eigentlich natürlich anders wie beim Bahnlaufen, weil du halt jetzt nicht ganz so viel ausdauernde Belastung hast, eben auch mal zwei Belastungen hintereinander. Also ich gehe in den Long Run nie eigentlich locker rein, sondern habe ich am Vortag immer noch 400er gemacht. Das habe ich jetzt auch, heute hatte ich auch einen 30er und gestern war nochmal 20x400. Das ist einfach so eine kleine Vorbelastung. Das ist natürlich anders jetzt wie beim Bahnlaufen, da hat man ein bisschen mehr Laktat und läuft schneller. Und ja, das gewöhnt sich so ein bisschen dran, dass man halt schon ein bisschen platt in den langen Lauf reingeht, um dann halt das so ein bisschen, ja, einfach zu sagen, okay, läufst jetzt 30, aber vielleicht vom Gefühl her ist es dann eher so, dass du jetzt schon nur 35, 37 Kilometer eigentlich dann hast. Ja, das waren so, ja, die größten Umstellungen, aber im Endeffekt ist halt echt so, du hast halt so zwei, drei, ja, eigentlich drei Einheiten, die sind halt lang und ja, intensiv, aber jetzt nicht so laktatbildend. Und dann ist halt wirklich so, ist halt auf einmal nach einem langen, halt 10 Kilometer. Das ist dann auch wieder so richtig wenig. Ja. Dann hast du vielleicht 180 Kilometer und hast dann an zwei Tagen vielleicht echt nur 10 bis 12 Kilometer. Also das ist richtig, richtig heftig, weil eigentlich machst du jeden Tag 30 und dann halt zweimal 10.
Ja, ja, das, was ich eben schon fragen wollte, das mit dem Wandern, das macht doch normalerweise den meisten Muskelkater in der Schienbeinmuskulatur, ne? Dieses Marschieren ja noch viel schlimmer, ja, weil das ja dieses aktive Fußheben beinhaltet, was man beim Laufen so nicht macht und beim Spazierengehen auch nicht, sei denn man geht sehr lange spazieren, aber dann ist es ja wieder Wandern, ja. Also das ist ja das eine. Das andere, machst du auch noch spezifisches Krafttraining, weil ja die Belastung in den Oberschenkeln logischerweise in der Länge ja einfach eine andere Geschichte ist. Nur noch mal einmal klarstellen, das, was ihr macht, sind keine langen Läufe, sondern ihr lauft viele Kilometer am Stück. Das ist was anderes.
Zeitlich betrachtet laufen wir natürlich nicht genau. So lange.
Das ist richtig. Ja, ihr habt es ja schon mal angesprochen mit dem Krafttraining beim anderen Folge. Gerade eben mit Kenia, das hat Philipp erzählt, wo du Meister warst. Also da geht es so viel hoch und runter im Gegensatz zu Hause. Ich hatte nämlich mal verglichen dann auf Strava in Kenia in einer Woche, da kam mal 2000 Höhenmeter zustande. Und hier zu Hause habe ich dann 500, ja, da brauche ich 4 Wochen, bis ich das Gleiche, da brauche ich jetzt nicht noch Kniebeugen zu machen oder sowas, weil sonst da ist alles hinüber, ja. Deswegen ist natürlich Physiotherapie in Kenia extrem wichtig.
Brutal.
Weil sonst hältst du das echt nicht durch. Ja, und zu Hause ist eher dann so, dass wenn du beim Marathon-Training, du hast halt echt eine ganz andere Vorbereitung wie auf der Bahn, weil du trainierst ja irgendwie auf eine Saison bei der Bahn. Da hast du halt viele Wettkämpfe dann. Und beim Marathon ist immer Tag X. Also es ist nicht so wie früher beim Bahnläufer, da ist Tag X, sind die Spiele, die WM oder so. Nein, beim Marathon ist jeder Marathon ist der Tag X halt, ja. Mhm. Und da sagst du halt eher am Anfang, machst du noch so ein bisschen mit Gewichten und ich mache sehr, sehr viel eigentlich mit dem eigenen Körpergewicht und sonst so mit eher Kleinhanteln, wo ihr ja auch mal angedeutet hat, dass Usain Bolt jetzt mit so Kleinhanteln arbeitet.
Ja, also sowas sieht dann eher. Das sieht lächerlich aus, ja, weil die sind Handteller groß, ja. Also sorry, das ist ja als Sprinter und Aussage ist das ja wirklich lächerlich. Ja.
Und jetzt gerade in der Lockdown-Phase haben wir uns halt so Kettlebells zugelegt, noch mit 8 und 16 Kilo. Machen damit halt was und dann halt noch mit diesen kleinen Armhanteln, so 2 Kilo Hanteln, da kann man halt auch viel Hampelmann, Sprünge und solche Sachen machen und mit Treppen steigen, solche Sachen dann noch. Aber so richtig im Kraftraum, wie man das früher gemacht hat, ich glaube, das belastet dann schon die Muskulatur so sehr und du bist halt einfach dann wieder, ja, bei so einem kilometerlangen 30er, das ist dann nicht so angenehm. Ne? Weil als Bahnläufer hast du dann vielleicht maximal, hatte ich immer so 20 bis 25, dann geht es immer noch, aber irgendwann, glaube ich, ist es dann nicht so gesundheitsfördernd, wenn man da jetzt zusätzlich noch so viel mit Gewichten macht.
Es ist ja, irgendwann so ein Break-Even-Point. Also
die Bodybuilder-Variante, ne? Über Bodybuilding zurück zum Laufen. Ja? In der Rekonvaleszenz macht man ja dann das, was man machen kann. Ja? Und dann nimmt man ja alles mit, logischerweise, was geht. Ne?
Auf jeden Fall, aber also bei mir ist auch so, natürlich jetzt in der Verletzungszeit ist bei mir natürlich der Fokus klar verschoben und wir machen relativ viel gerade im Kraftraum. Ich habe aber zum Beispiel letztes Jahr auch verhältnismäßig wenig gemacht und das hat sich über die Jahre auch praktisch deckungsgleich, wie Richard das geschildert hat, so entwickelt. Also während man auf der Bahn unterwegs war, natürlich vielleicht dann auch nicht diese extremen Umfänge hatte, da hat man da sicherlich auch mehr gemacht, auch mal tatsächlich mehr mit einer Langhantel, was Kniebeugen, Deadlifts und so weiter anbelangt. Aber das war auch so ein Learning bei mir in den ersten Jahren, wo man halt dann nicht Marathons nur läuft, sondern auch halt Erfahrungen sammelt mit Marathonvorbereitungen. Das ist ja auch irgendwie, bei mir gab es jetzt wenig Marathonvorbereitungen, die ich 1:1 miteinander vergleichen konnte, weil es ist halt immer ein bisschen anders und da lernt man schon dazu. Und ich habe auch das Feeling gehabt, dass irgendwann wird es halt zu viel. Also es geht ja nicht darum, dass du nicht die Zeit hättest, das zu machen. Natürlich hast du die Zeit, aber irgendwann hast du halt das Gefühl gehabt, ich muss mich ja auch irgendwie zwischen den Kerneinheiten sozusagen, die halt nun mal länger sind und primär vielleicht auch muskulär beanspruchend irgendwie erholen. Also wenn ich dann irgendwie richtige, was weiß ich, TDLs oder lange Programme habe und dann am nächsten Tag haue ich noch mit dem Krafttraining drauf und du hat irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass man sich so richtig erholt oder ja, wie soll ich sagen, frisch wird. Plus, du rennst ja ungefähr jeden Tag dann oder in der Woche dann halt deine 180, 200 Kilometer. Und deswegen ist es bei mir auch im Verhältnis weniger geworden in den letzten Jahren, was jetzt wirklich so intensivere Krafttrainingsprogramme anbelangt. Und ja, in Kenia sowieso. Also, Richard hat es ja schon erzählt, also es ist einfach so ein brutales, selektives Gelände. Ich glaube, ich war 2019 das erste Mal da und da dachte ich auch, ja, ich mache so wie zu Hause. Also ich laufe mein Ding da, aber ich mache halt auch noch hier noch 2-3 Mal die Woche so einen Kraftraum, der ist ja direkt unten im Care Review. Ey, das keine Woche habe ich das gemacht, wirklich. Also da hast du dann nur gedacht, schon allein diese Treppe von unten vom Restaurant hoch zu den zu unseren Zimmern, das war ja schon gefühlt nach jeder Einheit einfach schon eine Qual, da hochzulaufen wieder. Da habe ich mir auch gedacht, komm, ganz ehrlich, vielleicht mal 10 Minuten Planking oder sowas, aber das war es dann auch mit meinem Krafttraining in Kenia.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei mir, es kommt noch dazu, dass ich jetzt halt Marathon erst noch nicht so lange dabei bin. Das ist meine zweite Vorbereitung jetzt auf den Marathon. Da habe ich erstmal zu kämpfen mit einfach den langen Belastungen. In Kilometern natürlich. Ja. Und gute Anmerkung. Deswegen habe ich, sage ich mal persönlich, natürlich aus der Verletzungsphase sagt man, ja, ich muss erstmal das jetzt adaptieren in meinem Körper. Wenn ich da zusätzlich jetzt noch was mache, habe ich eher dann wirklich Angst, dass ich dann jetzt halt unnötig mich dann verletze und im Endeffekt wird man schnell auch durchs Laufen und wenn das dann alles perfekt mal steht und man ja keine Probleme hat, das geht eigentlich fast gar nicht, hat immer irgendwelche Kleinigkeiten beim Marathon, dann kannst du halt da zusätzlich noch was machen, wenn du halt schon 100% da am Leistungsniveau halt auch raus bist, aber ich im Marathon kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt ist schon 100% angelangt, jetzt muss ich hier noch viele Stellschrauben suchen, also bei mir geht's noch so viel zu ändern. Ich habe es ja ganz vorhin schon angesprochen, dass die erste Marathonvorbereitung mit 140 Kilometer im Schnitt nur gemacht worden, das hatte ich als Bahnläufer auch, also da gab es eigentlich gar keinen Unterschied, nur dass ich jetzt halt viel, viel weniger Trainingseinheiten hatte und jetzt bin ich jetzt schon so ein bisschen höher, jetzt bin ich schon eben knapp, ja, 156, das sind schon mal 16 Kilometer mehr, also es ist jetzt schon ein bisschen weiter, ne? Aber es dauert halt einfach noch, also bis ich mal dann wirklich da angekommen bin, wo es ja dann gar nicht mehr weitergeht, also dann wirklich auch zeitlich nochmal ein bisschen mehr investieren. Ja, das ist dann nochmal was anderes, ja.
Ja, und jetzt hast du dann ja praktisch die Schwelle überschritten. Ne? Also wenn man ja einmal die 42,195 überschritten hat, dann ist man ja Marathonläufer. Ja, das ist leider beim Marathon ein bisschen schade. Beim Triathlon gibt's ja beim Ironman dann, zumindest in der Ironman-Serie, ja, den Menschen, der dann schreit, you are an Ironman. Ja, so, das bist du dann für immer. Ja, und du bist jetzt ja auch für Marathonläufer für immer, logischerweise. Was war denn dein überraschendstes Learning von deinem ersten Marathon in Valencia? Was war das bösartigste Learning, was du hattest und womit hast du gerechnet und hast gedacht, ach, das war jetzt echt cool?
Ja, also ich muss sagen, ich bin recht gut reingekommen im Marathon, wobei ich mir das irgendwie anders vorgestellt habe, dass du halt eigentlich, ja, das Tempo ist ja eigentlich deutlich ruhiger, als was man vielleicht auch mal trainiert oder eben als Bahnläufer kommt, aber es war jetzt nicht so, dass du da auf einmal die ersten 5 Kilometer rollst und denkst, es ist easy. Das hat der Philipp auch schon angesprochen danach, dass es eigentlich eher so nach 15 bis 20 Kilometer, da fängt es eigentlich erst an, gut zu tun. Ne? Es war eigentlich dann sehr überraschend, aber natürlich dann irgendwann positiv. Am Anfang denkst du, halte ich das jetzt durch hier bei Kilometer 10? Ne? Du musst jetzt noch so ewig laufen, aber dann irgendwann bei 20, ja, easy. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte bei Kilometer 30, Gott sei Dank habe ich es nicht gesagt, da wollte ich so mal kurz zum Philipp sagen, hey, sieht voll gut aus, komm, das packen wir jetzt durch. Ne? Gott sei Dank habe ich es nicht gesagt, weil wir beide waren ja dann doch, irgendwann fing es ja doch an, witzig zu, weil bis 30 lief es echt richtig gut, denke ich, bei uns beiden.
Aber ihr wart beide natürlich im Prinzip zu schnell, ne?
Wir waren ein bisschen zu schnell.
In der Retrospektive wart ihr eigentlich zu schnell.
Allerdings muss man dazu sagen, Richard, du wirst das bestätigen können, die ersten 5 Kilometer, die waren halt on point. Also ich glaube, dadurch, dass unsere beiden, also die Pacemaker haben es halt einfach vercheckt. Irgendwann war nicht mehr klar, welcher Pacemaker ist in welcher Gruppe. Und ich glaube, wir sind 15, 25, 15, 30, da dazwischen irgendwie durchgegangen. Das ist ja exakt so eine 2.11, 2.11.30er Pace gewesen. Und wir waren ja auch beide Gruppen so vermischt. Deswegen eigentlich gut. Irgendwie hat man nicht so richtig mitgekriegt, dass wir dann so zwischen 10 und 15, ich fand auf der zweiten Hälfte der Runde, dass wir so viel schneller geworden sind. Ein bisschen schneller, ja, aber ich habe mich, wie du es sagst, also absolut deckungsgleich, so zwischen 10 und 20 habe ich auch erst angefangen, mich so warm und gut zu fühlen, so in Anführungszeichen. Und wir haben uns ja auch relativ defensiv, muss man sagen, ja, in der Gruppe gehalten. Also wir waren ja immer so mit bei den hinteren.
Wir mussten immer die vor uns Stützenden überspringen. Das, ja, das war halt bei uns.
Dass ihr da schon 3 Hindernisse gemacht habt. Ja,
das war schon das war ein bisschen stressig,
ey. Da hat man aber irgendwie im Moment dann auch so ein Glücksgefühl gehabt, so Gott sei Dank, was ich nicht. Das war halt so die andere Erfahrung. Du musst beim Marathon echt auch komplett fokussiert sein. Also du kannst dich nicht darauf verlassen. Da passiert immer so viel. Der eine berührt halt den anderen an der Ferse und dann ist halt schon vorbei, ne? Da ist der Marathon gelaufen. Und das ist halt dann echt hart. Wenn du da bei einer ist auch bei Kilometer 33, 34 gestürzt und das ist halt echt, das kann ja nicht sein jetzt. Ne? Da läuft er so lange mit und dann passiert sowas Unvorhersehendes. War auf jeden Fall mal eins, klar, die Pacemaker-Gruppe zu finden. Wobei ich sagen muss, ich habe am Anfang schon mitbekommen, die Pacer-Gruppen waren ein bisschen komisch eingeteilt, weil die wollten ja eigentlich 208 angehen, aber ich habe denen dann gehört, niemand wollte 208 halt laufen, weil das war alles zu schnell und die nächste Gruppe war halt 211 und ja, aber wir wollen eigentlich alle 210 laufen und schneller und das war so viele und deswegen haben sich die Gruppen, glaube ich, auch vermischt und die Pacer haben ja bis sogar 10 Kilometer war, glaube ich, 30, 53, also recht gut und dann ging es halt auf einmal los und wie du dann gesagt hattest, ja, was soll ich jetzt da hinten noch laufen, also im Endeffekt weißt du ja dann auch nicht, wie die das machen und da war eh gerade dann die Gegenwindpassage.
Da willst du ja auch nicht stehen bleiben, ne? Also das ist ja dann auch nicht, dass du sagst, bei 10, ich bleib nochmal kurz stehen und warte, weiß ich nicht, ja.
Ich bin ab sofort meine eigene Gruppe, ne?
Ja, und das Nächste, was ich überraschend gut fand, war eigentlich die Getränkeaufnahme. Das hatte ich natürlich intensiv geübt, auch auf, sag ich mal, auch bei Tausenden habe ich beim Hindernisbalken mir einfach die Flaschen hin und habe halt habe mir da immer 2 Flaschen hingestellt und dann habe ich immer gegriffen. Natürlich, die Geschwindigkeit ist noch höher, aber dann dachte ich mir, das ist ja besser. Wobei ich natürlich auch sagen musste, hatte Philipp auch damals gesagt, dass ich halt das Glück hatte, dass ich ziemlich weit hinten meine Flasche hatte, noch auf dem Tisch mit 4 Flaschen. Da waren alle immer schon weg. Ich konnte mich komplett raushalten. Ich war immer weg und dann, ja, manche sind schon unverschämt, wie sie eigentlich ihre Flaschen holen, ne? Dann noch die anderen irgendwie einschüchtern. Ja, genau. Und dann einfach rübergreifen oder die behindern. Ich habe gehört, dass es bei den Frauen sogar mit Absicht wirklich ist. Also bei den Frauen ist das wirklich, die rennen ihn wirklich mit Absicht nochmal rein oder machen langsamer und so, dass die ihre Flaschen nicht bekommen. Also völlig, völlig verrückt. Das ist bei uns Männern halt, so wie es mitkommt, eigentlich eher unaufmerksam, würde ich sagen, und nicht jetzt mit Absicht. Aber das hat echt gut geklappt und war eine ganz lustige Situation, weil beim ersten, da brauchst du jetzt nicht trinken, weil die Flaschen waren halt so aufgebaut, dass man bei der zweiten Hälfte ganz genau bei diesem 5 Kilometer Abschnitt bekommt. Und am Anfang war halt 4,1, da habe ich gedacht, gut, dann nimmst du halt die Flasche, trainierst es. Und dann habe ich die halt getroffen, halt mal einen Schluck genommen und dann war da so noch so ein Mülleimer so groß, dann habe ich den halt da so reingeworfen, getroffen und irgendeiner neben mir hat ja auch noch gesagt so, yes, ein Korb so geschossen. Ne? Und ich dachte, ja gut, wir sind jetzt hier bei 4 und dann machen wir uns da schon ein Späßchen eigentlich, ne? Ich meine, ja, aber das war noch was ganz gut geklappt hat und eben, ja, ich war dann nicht überrascht, dass bei Kilometer 35 dann doch irgendwann anfängt, dann weh zu tun und ja, dann beim ersten Marathon ist, glaube ich, einfach, du versuchst dann einfach weiterzulaufen und durchzulaufen und ist natürlich positiv, wenn von hinten dann nicht mehr irgendwie jemand kommt, sondern du eigentlich nur noch einsammelst. Du weißt jetzt zwar nicht genau, wie schnell du bist, aber ja, man will dann einfach durchkommen und ja, im Ziel wusste man dann wirklich, bin ich jetzt wirklich im Ziel, ich bin halt noch ein bisschen weiter gelaufen wie die Ziellinie, weil da einfach denkst, ist jetzt vorbei oder nicht?
Dann war der Teppich irgendwann aus, der Blaue.
Das ist natürlich großartig, also 5 Meter vor der eigentlichen Ziellinie stehen bleiben dann.
Ja.
Genau, das waren so die Erfahrungen.
Und dann da muss man natürlich dazu sagen. Gescheit regeneriert, hoffentlich. Ja, also erstmal hast du ja den ganzen Quatsch mit dem positiven Corona-Test weggelassen, den Philipp da eingestreut hat.
Hätte ich auch gerne ausgelassen,
das nicht gehabt. Regeneration war dann nochmal anders. Wie war dein nächster Tag? Rückwärts die Treppe runter oder ging das alles? Oder was war da, Tango?
Ja, ich musste dann erstmal nochmal zu dem Hotel kommen. Also die, weiß nicht, 1 Kilometer, 1,5 Kilometer, die waren ziemlich lang. Ja, also
zu Fuß hat schon gedauert, ja. Mit so typischen
Ritten. Ja, und dann irgendwann wolltest du halt auch irgendwie noch Essen holen, weil das Essen vom Hotel war jetzt nicht so der Wahnsinn. Und ich hatte schon noch so mitbekommen, ihr wart ja dann nochmal irgendwo in einem Restaurant. Ich dachte, da komme ich garantiert nicht mehr hin. Also deswegen, ich hatte mir dann noch so eine Pizza bestellt und bin dann noch da, ich war, glaube, 200 Meter dahin. Aber das hat halt durch die Oberschenkel, dass die zugegangen ist, hat es natürlich die ganzen, da, also am Knie natürlich richtig gezogen, weil das so dann richtig eng und also ich konnte kaum mehr gehen. Also das war wirklich jeder Schritt halt geschmerzt und dann dachte ich, nie wieder halt erstmal, ne? Ja, und dann, ja, ich habe mir dann wirklich auch 2 Wochen Pause gegönnt, habe da keinen Schritt gemacht, war halt, hatte dann das Glück, meine Schwester ist Physiotherapeutin und wohnt in Dubai und da bin ich halt gleich hingeflogen und hatte halt dann das Meer als zum Schwimmen. Das war ganz geschickt und natürlich dann Rennradfahren in der Wüste ist auch angenehm und habe halt da mich alternativ.
Da gibt's ein paar geile Strecken, ne? Super.
Ja, da hinten dann, so eine 90er-Runde, ja, das, genau. Das habe ich dann auch gemacht und hat dann tierisch Spaß gemacht und habe dann am 13., 14. Tag habe ich dann das erste Mal wieder eine 10 gemacht und war dann echt überrascht. Das ist halt so typisch Läufer, ne? Weil 4 Minuten, hä, warum 4 Minuten bitte? Warum laufe ich jetzt 4 Minuten? Verstehe ich null, ne? Also ich weiß nicht. Klar, sind halt nur 2 Wochen Pause, das ist auch ein bisschen was anderes, sonst als Bahnläufer. Da läufst du halt wirklich 48 Wochen, jede Woche läufst du irgendwie was und dann machst du halt 4 Wochen Pause. Jetzt hast du vielleicht 2 oder 3 Vorbereitungen und jedes Mal freust du dich halt schon, dass dann jetzt endlich mal die Pause ist, weil die halt doch deutlich, sag ich mal, intensiver dann ist, weil du drückst halt in diesen 14 bis 16 Wochen so viel rein, dass du wirklich dann nicht mehr kannst. Und als Bahnläufer, da streckst du das komplett immer dann. Deswegen ist das schon eine große Umstellung. Ja, aber deswegen freue ich mich auch schon wieder, nach Hamburg dann den Post zu machen.
Jetzt muss man ja dazu sagen, also zum einen ist Richard, das vielleicht als Ergänzung, ich meine, ich glaube, die Hörer und Hörerinnen von uns, die wissen das ja, weil wir haben ja Valencia ausgiebig analysiert. Richard ist ja in seinem Debüt direkt auch Olympianorm gelaufen und sogar unter 2 Stunden 11 geblieben. Ich glaube, die offizielle Zeit, hilf mir, 2:10, 58 und 59.
Eine Sekunde drunter.
59, okay, aber also auf jeden Fall unter 2:11, das ist ja für ein Debüt auf jeden Fall sehr beachtlich und man muss natürlich aber auch dazu sagen, das wird jetzt sicherlich auch spannend zu erzählen, die Zeit zwischen Valencia und dem, sagen wir mal, der Elite-Version des Hamburg-Marathons am 11.04., wo Richard ja auch am Start stehen wird, die ist jetzt ja nicht extrem lange. Das müssten ja ziemlich genau 4,5 Monate gewesen sein, sag ich jetzt mal. Ist es dir schwergefallen, wieder in ein, ich sag jetzt mal, strukturiertes oder vor allem auch strukturiertes Marathontraining zu kommen nach den 2 Wochen Pause? Oder wie lief das bisher für dich?
Ja, es war eigentlich dann sehr, sehr ähnlich wie bei meiner ersten Marathonvorbereitung, dass ich halt dadurch, dass die Gruppe von Wolfgang Heinig dann nach Kenia gegangen ist, bin ich halt auch gleich mitgegangen. Da hast du gesagt, nee, ich gönne mir da lieber noch Pause und will erstmal unten meine Grundlagen verbessern. Anfang. Ich bin halt gleich hochgegangen. Mhm. Aber ich habe dann halt gesagt, ja, ich möchte halt dann dafür auch lange bleiben und möchte am Anfang wirklich ruhig machen. Mhm. War ja auch 6 Wochen in Kenia. Und ja, das Reinkommen war dann schon in Kenia durch die Höhenmeter halt schon sehr komisch und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht. Also ich habe 10 Tage wirklich diesmal Anpassung gebraucht. Mhm. Wahrscheinlich lag es einerseits natürlich daran, dass ich natürlich dann auch wieder was verloren habe, wenn ich da Pause gemacht habe und davor dann auch gar nichts Intensives, sondern wirklich, sage ich mal, 2 Wochen einfach wieder zum Reinkommen was gemacht habe. Und dann ging es aber, du bist halt im Trainingslager, dann machst du halt Kilometer, ja. Dann war es halt gleich 150, 170, 180 und dann nochmal eine 180 und du denkst, jetzt habe ich immer im Leben noch nie gemacht. Also nur weil ich jetzt im Höhentrainingslager bin, muss ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie nur laufen. Deswegen haben wir da eine Ruhewoche dann nochmal eingebaut. Aber dann ging es mit den Oberschenkeln echt genauso wieder los und ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe hier keine Lust mehr. Schon nach einer Woche, ich krieg das da nicht mehr raus, ne? Aber dann ging es überraschend gut, also wirklich nach dem 10. Tag und dann, ja, 2. Woche, 3. Woche, 4. Woche, es wurde immer besser und habe mich dann echt schon fast gefühlt wie eigentlich unten auf Seehöhe. Mhm. Ich denke mal, umso länger man da oben bleibt, eigentlich umso besser ist es dann, weil auch gerade natürlich der lange Flug und die Anreise, wenn man da wirklich sich da professionell vorbereitet, ist das auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Deswegen habe ich eigentlich auch so in Kenia schon so viel gemacht, wo ich wusste eigentlich, das ist jetzt schon das Intensivste für Hamburg eigentlich. Jetzt ist das andere einfach noch ein bisschen so die Ausdauer ausbauen und das andere habe ich eigentlich alles in Kenia hingekriegt, ja.
Ja, dann bist schon mal relativ weit ein Stück, ne, die Elbe runter, ja, um es in Hamburgerisch auszudrücken. Auf der anderen Seite hast du jetzt ja nochmal eine kleine Belastungsspitze reingeschraubt mit dem Halbmarathon in Dresden, wo ja ein sehr prickelndes Feld unterwegs war, nicht nur über die Halbmarathon-Distanz, da kannst du gleich nochmal was zu sagen, aber die anderen haben es ja wahrscheinlich auch und ihr, liebe Leute zu Hause, mitbekommen. Ganz tolle Zeiten, schon angefangen bei den 10 Kilometer Läufen, bei den Frauen praktisch ja auch in allen Distanzen und eben der Simon Boch, der über die Marathon-Distanz auch ein Debüt hingelegt hat und deine Debützeit nochmal unterboten hat. Plus dich damit aus einem virtuellen Olympia-Ranking erstmal auf die Wartebank geschoben hat, sage ich mal. Und das im Alleingang ohne stürzende Tempoläufer und ohne Tempomacher, die nicht wissen, ob sie die erste, zweite oder dritte Gruppe pacen wollen. Ja, das Problem hat er nicht, aber er war ganz alleine. Das ist ein anderes Problem noch. Ja. Also ja, eine Situation, wo ich jetzt als außenstehender Betrachter sage, sauspannend, hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr, weil da geht ja richtig was ab in der Szene. Also mir macht das viel Spaß gerade.
Ja, ich meine, für Philipp und mich war das jetzt eigentlich nicht verwunderlich, weil wir wussten nach Valencia sofort, dass das wird da nicht reichen. Also Philipp hat mir erst gratuliert, aber der dachte, ich bin unter 2:10 gelaufen. Jetzt weiß ich noch, ob die nicht so, nee, nee, Philipp, ich habe es doch unter 2:11 gekriegt, das reicht noch nicht. Wir müssen sowieso nochmal ran. Ne? Und so war es im Endeffekt. Also wenn Simon natürlich ein besseres Wetter gehabt hat, selbst alleine, wäre sein Pacemaker sicherlich noch ein oder zwei Runden länger drin geblieben und dann wäre er wahrscheinlich unter 2:10 gelaufen. Deswegen ist jetzt für ihn natürlich erstmal blöd, weil er jetzt halt in derselben Situation ist, wie jetzt ich war halt, dass er in dritter Position ist und jetzt erstmal warten muss, wie jetzt Hamburg läuft. Und aber für mich ändert an der Situation eigentlich gar nichts, weil ich bin eigentlich da schon rangegangen und wusste jetzt, dass Simon haut mich rein, raus und ich wusste dann natürlich, was dann überall ist, ah, guck mal, der Richard, jetzt guck mal, wie der Halbmarathon läuft und so, ne? Weil jetzt ist er erstmal draußen, das ist ein komisches Gefühl, das hat er dann hier schon der David Schönherr letztens bei euch angesprochen, dass ich ja eigentlich schon gesagt habe, dass Simon das schafft, aber bei dem Wetter muss das schon, ist schon sehr beeindruckend gewesen, also das, und da sieht man halt, dass auch Simon nicht vom Kopf her da reingegangen ist und, oh, das ist Wetter schlecht, sonst hätte es ja gar nicht geschafft, ne? Also vielleicht eine andere Reite halt gesagt, oh, jetzt probieren wir es irgendwie doch woanders. Wobei er dann auch gesagt hat, ja, ich habe mich eigentlich auf Februar schon vorbereitet für Marathon. Dann ist es nochmal 3 Wochen nach hinten. Irgendwann kannst du nicht mehr. Du musst laufen, weil sonst ist vorbei. Das denke ich, da Philipp viel Erfahrung, das sagst du. Geht nicht mehr, ne?
Du kannst das nicht unendlich ausdehnen oder verschieben in der Marathonvorbereitung. Also wenn überhaupt, hast du da, würde ich auch mal sagen, 1, 2 Wochen, 3 Wochen finde ich schon viel Spielraum zu sagen, okay. Wobei die Notwendigkeit haben wir normalerweise in Vor-Corona-Zeiten auch selten gehabt, weil da gab es genügend Rennen und da gab es ja auch eine Sicherheit, dass die stattfinden und war dann auch eine gewisse, also Verlässlichkeit ja da, dass das dann auch zumindest für dich in der Planung so funktioniert. Klar müssen wir es in Corona-Zeiten auch als Profis da immer mit einer gewissen Flexibilität rangehen. Ich hatte auch mal gehört, aber da war ich jetzt nicht so nah dran oder eingebettet, dass Dresden hätte früher stattfinden sollen. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt dann doch wieder im März war, aber war ja für mich auch nicht relevant, dadurch, dass für mich ja auch wie für dich ursprünglich Hamburg der Plan gewesen wäre. Aber ich hatte das so latent, habe ich das auch mal aufgeschnappt, dass da wohl irgendwie planerische, was weiß ich, Änderungen gegeben hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, du sagst es richtig, also ich meine, beeindruckendes Debüt, ich war nicht vor Ort, aber es sah zumindest aus der Ferne, aus dem Internet raus, von den Bedingungen alles andere als einfach aus. Umso beeindruckender ist natürlich Simons Rennen im Alleingang, aber auch die Vielzahl, Ralf hat es ja schon gesagt, von generell von guten Zeiten, im Speziellen aber für mich im Halbmarathon der Männer, da muss man ja mal sagen, so die Top 10 waren ja, also ich weiß nicht, ob da einer dabei war, der keine Bestzeit gelaufen ist, das war ja also überragend. Ja,
ich glaube nur Amanal nicht, ne?
Nur, okay, Amanal.
Ja. Doch, Amanal ist auch besser.
Stimmt, ja.
Ist auch besser. Der hat ja nur 62:18 gehabt.
Ah, davor. Das von Barcelona letztes Jahr. Stimmt, richtig. Ja. Also da hat ja fast jeder eine auch sehr krasse Bestzeit irgendwie mit aufgestellt. Ich meine, bei dir 61:33 ist ja auch nochmal gute halbe Minute Sprung zu Dresden letzten Herbst. Ja. Gut, Dresden war, glaube ich, mehr so ein Testrennen, aber trotzdem, ich meine, 61er Zeit ist ja schon mal ein Wort auf jeden Fall. Und ist sicherlich auch ein guter Indikator, dass du auf einem hervorragenden Weg in Hinblick auf Hamburg jetzt bist.
Ja, jetzt gegenüber natürlich im November Dresden hatte ich das ja damals einfach komplett aus dem vollen Training rausgenommen, aber dadurch, dass wir natürlich auch in Kenia dann schon ein bisschen Werbung gemacht haben für Dresden, haben sich dann ja auch einige internationale Athleten da noch angekündigt und dann haben wir auch gesagt, nee, da gehen wir mal lieber topfit an den Start und machen lieber noch eine Ruhewoche rein. Und es hat sich dann halt auch ausgezahlt. Natürlich hat man dann von vielen Seiten da gehört, da wollen die halt deutschen Rekord angreifen und dann denkt man, ja gut, ich habe gleich gesagt, wenn da irgendwas ist, ich laufe da mit, ich will da nicht irgendwie irgendwo hinterher dann laufen, weil im Endeffekt, es geht ja da bei dem Wettkampf um jetzt nicht eigentlich den Sieg, es geht hier nicht um irgendwelche Preisgelder, weil es gibt es einfach nicht, sondern eigentlich geht es nur um Zeiten und es ist eigentlich egal, ob du erster, zweiter oder dritter wirst. Und ja, so bin ich das Rennen eigentlich dann noch angegangen, aber ich glaube, dass viele gerade beim Marathon, die sind da schon so rangegangen und haben gesagt, oh, das Wetter ist halt so schlecht, ja. Mhm. Ich meine, die Zeiten waren immer noch am Ende richtig gut, aber so tendenziell, oh, es ist so kalt und es ist so windig. Und ich fand es ein bisschen schade halt. Ich meine, das hat man ja dann gesehen, dass ich dann in der zweiten Runde doch angetreten bin mal. Aber ich dachte halt, da gehen halt die Leute halt mit, weil warum sind die da? Natürlich, dass sie schnell rennen. Und ja, die ersten 200 Meter waren schon ein bisschen verrückt, weil am Start, da haben sich alle geprügelt und nach 200 Meter waren wir da über 3 Minuten Tempo und ich dachte mir, Leute, was ist hier los? Also das kann ja nicht sein, ne? Und ja, ich bin ja ein Athlet, der nie nach hinten schaut und deswegen, als ich vorne dann gelaufen bin und dann auch der Gegenwindpassage kam, habe ich dann gesagt, also eine Runde mache ich auf jeden Fall von vorne, weil ja, jemand muss halt davor gehen, aber wenn ich dann eine Runde gemacht habe, dann reicht es auch. Hier sind 10 Leute, wir laufen 8 Runden, also kann ja jeder einmal vor. Und als ich dann da, sag ich mal, 3 Kilometer vorne war, halt 2 Rückenwindpassagen und eine Gegenwind, habe ich mich dann schon gewundert, dass auf einmal nur noch einer dran war. Ich habe zwar dann im Zielbereich ja gehört, dass da schon irgendwie eine Lücke war, aber ich wusste jetzt auch nicht, ich habe hinter mir ja Schritte gehört, aber es war halt echt nur ein Afrikaner. Und ja, hat da vielleicht gesehen, dass ich da den Flieger gemacht habe, so also mit den Händen so geschwungen bin.
Nicht
genau,
den Philipp-Flieger, genau, aber den habe ich dann noch nicht gesehen. Ja?
Ich habe das erst später mitbekommen.
Du hast damit echt Prominenz gewonnen, ne? Also Philipp hat mir, glaube ich, eine russische Seite.
Ja, also ich habe das live nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Aber ich habe dann auf Instagram so eine russische Laufseite gefunden, wo das gescreenshottet wurde aus dem Stream. Also oder so der Clip quasi.
Und dann habe ich das Ralf geschickt. Nur diese Szene.
Das
Finale war nicht drin, nur die Szene.
Dann habe ich gesagt, Ralf, in welcher Phase des Rennens ist das passiert? Das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht mitbekommen. Was war denn da los?
Ja, und nach 17 Laufminuten war das ungefähr.
Nach 17 Laufminuten, ja. Du hast mir das dann erklärt.
Ja, genau, wir hatten ja dann, das waren ungefähr 6 Kilometer. Und ja, ich habe ja gesehen, dass niemand mit ist, außer der Afrikaner. Und dann wollte der mir nicht vor. Und dann habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt hier? Also ich brauche jetzt nicht hier alleine vorlaufen. Er wollte dann der Afrikaner, dass ich neben ihm laufe. Aber er war ja die ganze Zeit auch direkt hinter mir. Und da hat er im Endeffekt dann schon an irgendwie den Zielanlauf gedacht. Weil dann ist logisch, dass man dann nebeneinander vielleicht dann eher läuft und irgendwie halt guckt, dass niemand eine Kraft spart. Aber mir war sofort klar, dass das dann nichts wird, wenn dann nicht noch die anderen Deutschen dabei sind. Und habe mich dann relativ schnell wieder hinten einsortiert. Also das ging dann ratzfatz und wobei ich ja 2 Wochen das Gleiche gesehen habe in Berlin, als der Niederländer vorne war und hat es dann auch gemacht und ich so, was macht denn der da? Und dann habe ich selber gemacht. aber ich sag mal, okay, 6 Kilometer, da ist halt noch ein bisschen weit, deswegen, ja, dann habe ich gedacht, ja komm, um was geht's halt wirklich hier, ne? Ein bisschen Spaß wollte ich auch haben und ich sag, jetzt brauche ich nicht hier alleine rumlaufen, dann hole ich mich vielleicht bei Kilometer 15 wieder ein. Im Training laufe ich immer alleine, jetzt hänge ich mich ins Feld rein und das macht tierischen Spaß, mit so tollen, schnellen Läufern da zu sein und einfach auch mal zu gucken, wie es denn ist hinten im Feld dann halt drin. Ja, das muss man auch dann trainieren, wenn man immer nur alleine läuft, dann ist auch wichtig, mal dann im Feld zu laufen und ja, dann war es eigentlich recht cool und so habe ich dann ja, die Zeit bis zum Finale eigentlich mir gut im Feld anschauen können.
Hast du ein bisschen entertaining unter überbrückt, ja, ohne dass du die ganze Zeit vorne laufen musstest. Aber ich meine, du sagst ja, es ging nicht darum zu gewinnen. Am Ende wolltest du natürlich dann schon gewinnen, ne? Ist ja klar. Also das muss man ja mal zeigen, dass man auch mal relativ schnell laufen konnte auf der Bahn, ne?
Ja, klar, ich meine, die Vorberichterstattung ist natürlich jetzt ein bisschen von mir weggegangen, weil natürlich jetzt gerade Amala Petrus und Samuel Fitwi natürlich tolle Zeiten hingelegt haben. Aber ja, mit 32 bin ich trotzdem noch nicht weg vom Fenster. Und natürlich stichelt mich das dann auch an und sagt, ich bin halt immer noch da. Ich habe auch eigentlich die letzten Jahre eigentlich kein Rennen aus der Hand gegeben an einen deutschen Athleten. Eben die erste Niederlage war jetzt dann an Amaral Petrus. Die war dann zwar sehr eindeutig in Valencia mit 3,5 Minuten. Aber trotzdem ist mein Ansporn ja da, die Lücke dann wieder zu schließen. Und das ist natürlich dann ein tolles Gefühl, wenn ich Amaral dann wieder schlage. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich glaube, Amaral hat sich ein bisschen geschont, auch für Istanbul, weil da wieder ein deutscher Rekord angreift und deswegen ist er vielleicht auch da so hingegangen, ja, das Wetter ist jetzt halt nicht so top und ich habe ja in 2 Wochen dann nochmal die Möglichkeit, da den deutschen Rekord anzugreifen und er ist eigentlich so top in shape, dass ich dann auch glaube, dass er das dann auch gut schaffen wird und in der Höhe ist es sowieso ein bisschen immer ein Würfelspiel, ob du jetzt da gut zurückkommst oder nicht und die hatten da 30 Grad und dann kommst du hin und hast halt 5 Grad, dann ist es halt schon unterschiedlich, deswegen ist das jetzt dann, glaube ich, auch okay. Da hat Team, glaube ich, auch dann ein bisschen geschont. Und hinten raus ist natürlich dann auch, ja, wer hat halt die frischeren Beine? Das kann man so und so laufen. Und ich hatte zwar dann im Interview gesagt, ich bin Marathonläufer, aber da waren ja auch nur Marathonläufer hinten raus noch da. Also von dem her war es dann auch egal, weil da niemand mehr richtig sprinten kann. Eben Nils hatte ja auf jeden Fall, der war in der Halle ja noch da und hat den 3. Platz beim deutschen Hallenmeisterschaften, deswegen war klar, der ist dann zu befürchten, dass der da vielleicht da gewinnt, aber dann habe ich mich dann noch gut rausgezogen aus der Affäre und habe das dann doch noch nach Hause gebracht.
Gut, aber der Nils hat ja einen riesen Sprung gemacht, ja, also der hat sich ja selbst überrascht, der wusste ja gar nicht, dass er so schnell laufen kann, der ist ja erst in der 2. Gruppe losgelaufen, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt.
Ich habe es angeschaut im Nachhinein, ich war vorne mit dem Kenianer, dann war die Gruppe Verfolger und dann war er da hinten, deswegen hat er im Interview gesagt, nach 10 hat er erst sich gut gefühlt, ja, weil da war er erst dabei wieder, ne, also ja, genau. Der hat sich nicht zugetraut, aber er hat sein Debüt halt auch abgeliefert, er wusste ja gar nicht, wie gut er drauf ist.
Das ist das, weißt du, da kommen ja jetzt nicht nur Leute wie du oder wie Amaral oder wie Samuel Fitwi, wo man ja schon ahnt, wo es hingehen kann, sondern eben inzwischen ja 3, 4, 5, 6 Junge hinten dran. Ja, und das ist ja das Spannende, dass da ja auch ein Druck entsteht, der enorm ist. Ja, aber eben auch in der Marathonszene, ja, weil deshalb wird natürlich auch Hamburg sau spannend werden, logischerweise. Ja, also nicht nur, weil ihr da alle Eliud Kipchoge mal zeigen könnt, was ein Haken ist. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie der so drauf ist, ja. Was erwartest du denn jetzt, Philipp, leider ja als Zuschauer von Hamburg?
Ja, also ich glaube, dass das letztlich ein Format ist, was jetzt aus der Not heraus geboren wurde, wo wir lange drüber auch immer wieder öffentlich gesprochen haben, über so ein Thema Trials. Und wir sind noch nicht ganz da, weil leider nicht alle Deutsche am Start sein können. Das hat, auch um das hier in diesem Rahmen vielleicht nochmal zu erklären, ich habe sonst im privaten Raum schon öfters erklärt, weil viele Leute mich immer gesagt haben, was kannst du nicht mit Hamburg was klar machen für mich? Nee, also kann ich nicht. Nicht, weil ich nicht will oder auch nicht, weil die Veranstalter nicht wollen, sondern einfach, weil die Auflagen für dieses Format folgendes ist, dass halt die Behörden nur 100 Starter, Starterinnen genehmigt haben, inklusive Tempomacher. Und da das ein mischfinanziertes Rennen ist, so würde ich es jetzt mal sagen, wo die Hälfte der Kohle Hamburg bringt und die andere Hälfte der Kohle eben die Agentur von Jos Hermanns über NN, haben natürlich die auch ein Wort damit zu reden, wie die Gestaltung dieses Felds aussieht. Und ich sag mal, von 100 Leuten, was jetzt global auf die Welt verteilt wird, sind 10 Deutsche, 5 Männer, 5 Frauen, prozentual betrachtet schon überproportional viele Deutsche, sage ich jetzt mal, am Gesamtfeld. Und das war, glaube ich, das Maximum, was rauszuholen war. Aber ich glaube, gerade mit der Entwicklung in den letzten 1, 2, 3 Jahren, primär auch im Straßenlaufbereich, was du ja gerade schon angesprochen hast, Ralf, ist das eine sehr spannende Sache. Man hat das jetzt in Dresden gesehen, man wird das auch am 11.04. in Hamburg sehen. Es kommt einfach eine sehr dichte und aber auch gleichzeitig, also eine dichte Spitze zusammen, die sich aber auch in neue Bereiche entwickelt hat. Also klar, Amaral letztes Jahr in Valencia diesen deutschen Rekord, aber wir sind ja nicht nur, es gibt jetzt nicht nur Amaral Petros, sondern es gibt Hendrik Pfeiffer, der eine 2:10 gelaufen ist, Richard ist im Debüt unter 2:11 geblieben, Simon ist unter 2:11 geblieben. Es gibt, wie gesagt, hier haben wir gerade gesagt, Nils Vogt als junger Newcomer, der im Debüt eine 61 im Halbmarathon rennt. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Deutschland irgendwie auch gegeben hat. Sind beeindruckende Leistungen. Und ich glaube, dass das auch für die kommenden Jahre eben sehr spannend auf der Straße zugehen wird. Und deshalb wird Hamburg da, glaube ich, so, schon ein guter Vorgeschmack sein, so wie sowas aussehen kann. Und ich weiß nicht, also ich wäre grundsätzlich schon, auch in hoffentlich nach Corona-Zeiten, ich fände das cool, wenn man kann das jetzt nicht jedes Jahr machen, aber vielleicht zumindest in diesen Olympia-Jahren, dass man dann wirklich sagt, man macht im Frühjahr, gerne von mir aus auch in Hamburg, so eine Art Trial-System mit, sagen wir mal, internationaler Beteiligung in einem ordentlichen Rennen noch. Fände ich geil, fände ich spannend und ich glaube auch für die Fans wäre das was mit großem Interesse verfolgt wird. Ich bin mir sicher, der Livestream da dazu, den ich glaube der NDR anbieten wird dann, der wird sehr viele Zuschauer haben. Nicht nur, weil wir jetzt in Corona-Zeiten nicht so ein breites Sportprogramm haben wie sonst, vor allem auch im Laufbereich, sondern auch, weil es gerade einfach spannend zugeht und da ist natürlich geht es natürlich auch logischerweise um die Olympiatickets. Ich sage mal, also ich würde auch mal davon ausgehen, mit den Leistungen, die Richard da jetzt momentan abliefert oder jetzt im Halbmarathon abgeliefert hat und mit dem, was er trainiert, würde ich jetzt mal sagen, wenn da jetzt nicht die Bedingungen komplett Katastrophe sind, wird ihm mehr zuzutrauen sein, als das, was er jetzt in Valencia schon gezeigt hat, sage ich jetzt mal einfach so defensiv. Und nichtsdestotrotz ist man natürlich auch gespannt, was andere da noch zeigen können. Tom Gröschel läuft ja auch noch. Ich glaube, der ist aktuell noch in Kenia. Ich denke, dass der vielleicht auch im Bereich zumindest mal von seiner Bestzeit auf jeden Fall laufen kann. Ich kann es schwer einschätzen aus der Ferne, ob da auch Ambitionen in Richtung Olympiaticket noch möglich sind. Auch ein Arne Gabius läuft noch. Also da bin ich jetzt wirklich ganz weit weg. Da wird Richard vielleicht mehr dazu sagen können. Weiß nicht, wie sein Kontakt zu Arne aktuell ist. Ich meine, die letzten beiden Leistungen, die ich jetzt gesehen habe, also aus der Ferne, das ist dann immer schwer, sowas aus der Ferne zu bewerten. Ich habe nur die 10er-Zeit und die Zeit jetzt in Dresden gesehen. Sofern die jetzt nicht komplett aus dem Training rausgelaufen wurden, irgendwie, glaube ich jetzt, gibt es andere jetzt in Form von Richard, die wahrscheinlich eher da Anspruch anmelden werden auf das dritte Ticket noch, aber ja.
Ja, was man auch halt gar nicht vergessen darf, es ist ja auch gar nicht so schlecht, mehr Athleten mit der Norm zu haben, weil man hat es in Rio gesehen.
Ja.
Marathon ist ein hartes Geschäft und es kann sein, dass man eben nicht komplett durchkommt. Und wenn sich jemand verletzt, dann ist halt ein anderer bereit und dann ist halt nicht eine freie Stelle. Deswegen, wenn man halt erstmal unter 2:11:30 halt hat, dann heißt das noch lange nicht, dass man nicht dabei ist. Also, ja. Weil man muss erstmal bis August dann kommen und so fair sind die Athleten, dass sie dann sagen, nee, es geht halt einfach nicht, so wie du, Philipp, schon gesagt hast, nee, ich gebe jetzt mein Ticket gleich da gleich wieder frei, dass vielleicht jemand anders noch reinkommt. Und ja, der Marathon ist einfach was anderes. Und ich glaube auch, dass das, also für mich jetzt mit 32 habe ich auch so eine andere Herangehensweise. Es ist jetzt nicht so wie vielleicht früher, wo ich jung war auf der Bahn, oh, jetzt bin ich nur noch Vierter oder so, verdammt, jetzt bin ich hier im Schock. Das hat der Dieter da ausführlich irgendwie erzählt, was überhaupt da nicht gestimmt hatte. Für mich ist das eigentlich nur positiv, wenn viele sind und ich habe nicht den Anspruch, eine Norm zu laufen. Das ist so wie bei der Bahn, ich habe keine Lust, eine Norm hinterher zu jagen. Ich hab Lust, meine Bestleistung zu knacken und ich habe mich eigentlich nicht so bisher in meinem Leben für die Normen interessiert, weil ich halt deutlich schneller laufen will und einfach das Maximum von meinem Körper rausholen. Deswegen laufe ich jetzt nicht in Hamburg und sage, jetzt muss ich 2:10:47 laufen. Mhm. Das hat Simon auch nicht gesagt, er wollte 2:09 laufen. Natürlich wusste er auch, dass halt, wir haben immer gesagt, wir müssen halt irgendwie schneller laufen als der Zweite, weil halt es gibt halt einfach so viele, dann ist halt eher sicherer. Und das ist halt die Zeit, die halt Henrik Pfeiffer angeboten hat mit seiner 2:10:19 und das ist eigentlich die wichtigere Zeit. Aber trotzdem gibt ja eben da noch die Sub-2:10, ne? Das ist immer so dieses große, man sagt, jetzt ist mal irgendwie angekommen und das ist halt das große Ziel und nicht hier ganz genau, keine Ahnung, 3:05, 3:06 zu laufen und jetzt ja nichts riskieren und so, sondern ich habe auf was ganz anderes trainiert. Das bringt es mir nicht, wenn ich sage, nö, ich laufe jetzt irgendwie 65:20 an. Ich will da vorne mitlaufen und will ein großartiges Rennen zeigen und mit mir selber dann zufrieden sein mit dem zweiten Marathon. Und deswegen gehe ich natürlich auf eine unter 2:10. Genau, und wenn das rauskommt, bin ich sehr zufrieden. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es ja auch nur fair zu sagen, die besten drei fahren hin und dann ist der Simon da dabei und das ist kein Problem. Und falls viele noch nicht wissen, Ich bin aktuell auf Road to Tokyo über 5000 Meter auf Platz 33 von 42 Teilnehmern. Also ich bin eigentlich noch drin. Nur bin ich bis jetzt seit 2 Jahren nichts mehr gelaufen da, ne? Aber also es ist nicht. Ne? Also ich bin immer noch drin und ich so wie jetzt die Planung auch schon längerfristig ist, ich werde auf jeden Fall im Sommer ein paar Bahnrennen machen, selbst wenn ich jetzt beim Marathon drin bin. Also man wird mich auf jeden Fall trotzdem sehen.
Was ihr zu Hause jetzt nicht sehen könnt, liebe Gemeinde, ist das Glänzen in den Augen von Richard. Ja, der hat schon wieder Bock zu laufen, habe ich das Gefühl. Ja. Am Sonntag erst gebrettert, aber worauf freust du dich jetzt noch? Das sind jetzt noch, haben wir jetzt noch so 2,5 Wochen ungefähr, ne?
2,5, so, ja.
So richtig viel Training ist ja nicht mehr, logischerweise, ne? So das kommende Wochenende eigentlich noch, ne? Und danach ist dann eigentlich Ende.
Ja, ich habe jetzt die letzten 3 Tage 95 Kilometer nochmal gehabt. Das war nochmal der intensive Block. Aber ich habe jetzt gerade heute bei meinem Longrun, ich habe es schon auf Strava geschrieben, es war ein bisschen anderer Longrun, weil normalerweise mache ich den doch deutlich schneller. Aber ich bin jetzt im Wald gelaufen, hatte auch Dauerlaufschuhe an und 260 Höhenmeter. Das ist ein bisschen was anderes, weil ich mich jetzt hier auch nicht auskannte und ich hatte irgendwie auch Bock, dann irgendwie auch mal in den Wald zu gehen, gerade nach dem Halbmarathon. Ist vielleicht nicht gut, wenn man schon wieder auf der Straße läuft und die Wettkampfschuhe anhat. Deswegen war jetzt vom Schnitt her jetzt heute nicht so schnell, aber ist vielleicht auch da mal besser, weil mir fehlt es jetzt nicht an der Schnelligkeit, sondern eher an dem Ausdauernden, das über 2 Stunden. Also es wird jetzt nochmal eine lockere 30 oder 35, dass ich halt auch wieder eher an Marathonzeit hinkomme, dass ich mal mit den 2 Stunden 10 einfach mal laufe. Ist es egal, wie schnell das dann ist, sondern einfach, dass man mal in Bewegung ist über die ganzen Zeitraum. Und dann, ja, es kommt noch Tempowechsel ein bisschen was dazu, aber im Endeffekt, das ist jetzt nicht mehr, also ich werde jetzt nicht mehr schneller laufen, das, was ich jetzt noch trainiere. Das hat Philipp auch schon gesagt, das ist jetzt eigentlich schon gegessen. Einfach noch Körpererhaltung im Endeffekt, gucken, dass man jetzt gut durchkommt durch die letzten 2 Wochen und die letzte Woche dann halt wirklich entspannt da rangeht. Das ist auch was Neues. Habe ich jetzt so als Bahnläufer nicht gekannt, dass also die Ruhewoche war eigentlich immer eine Woche, wo du dich auch als Bahnläufer dann, da kannst du nicht so Wettkämpfe läuft, da fühlst du dich eher schlapp, aber beim Marathon, du bist wirklich froh, da erholt sich wirklich der Körper, weil halt das Tempo ein bisschen ein anderes ist und da reicht echt eine ruhige Woche, reicht dann komplett, dass der Körper echt wieder richtig Bock hat, dann zum Wettkampf zu gehen. Deswegen ist tatsächlich so, dass jetzt nicht mehr so viel ansteht, aber ja, einfach ja, körpererhaltende Maßnahmen und ja, Hauptsache jetzt nicht mehr wehtun, genau.
Ja, das ist entscheidend, ne? Gibt es noch irgendwas, was du dann am Renntag oder an dem Rennwochenende anders machen wirst als in Valencia? Gibt es da noch ein Learning, dass du sagst, nee, ich benutze andere Schuhe oder andere Ernährung oder ähnliches?
Andere Schuhe gibt es auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen.
Ja, genau, was hat sich jetzt getan zwischen Valencia und dem Hamburg-Marathon? Natürlich, einerseits habe ich mich jetzt ein bisschen besser adaptiert auf dem Marathon. Ich würde sagen, das Training ist halt deutlich besser jetzt gelaufen, gerade in Kenia. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und eben gerade, sage ich mal, was die Oberschenkel angeht, mit diesen vielen Höhenmeter hoch und runter laufen, ist auf jeden Fall in Kenia eine sehr, sehr gute Vorbelastung. Ich habe noch mehr auf der Straße trainiert, tatsächlich 30, 35 Kilometer nur auf Asphalt. Natürlich freue ich mich, neue Schuhe an den Füßen zu haben, weil ja, das war davor jetzt schon noch, würde ich sagen, ein kleiner Nachteil, weil wir hatten jetzt nur kleine Anteile von Carbon und natürlich ist nicht Carbon alles, aber auch die Schuhe von der Höhe sind jetzt ein bisschen angepasster und ich glaube, es ist auch so von der Ferne sehr, sehr ausgeglichen zwischen den vielen Schuhmarken, die es jetzt gibt und ist natürlich auch, sage ich mal, für den Wettbewerb jetzt auf jeden Fall auch cool, dass da jetzt was ist. Die Schuhe kommen am 30.03. dann auf den Markt. Dann natürlich, dass es auch alles konform zu Olympischen Spielen sind, dass die 4 Monate da überbrückt sind. Aber wurde natürlich jetzt mit der World Athletics schon alles ausgehandelt, dass die natürlich jetzt auch für die Wettkämpfe jetzt schon in Dresden zugelassen sind. Und dann in Hamburg ist dann offiziell alles in trockenen Tüchern und natürlich freut man sich dann, wenn man weiß, jetzt hat man besser trainiert und man hat noch mal ein richtig geiles Schuhwerk am Fuß. Das ist natürlich doppelte Freude.
Ja, dann drücken wir dir natürlich die Daumen. Vor allem bei den, wie hast du gesagt, körpererhaltenen Maßnahmen in den nächsten,
nächsten Tagen, zwei, Wochen.
Ja. Das ist das Entscheidende. Du weißt ja selber, dass man da gesund und fit an der Startlinie steht. Ne? Ganz spannende Einblicke. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und unsere Gemeinde.
Richtig gut.
Super stark. Und zu den Schuhen, da hat der Philipp mir diese Woche noch was ganz Spannendes geschickt, ne? Weil in Südafrika gab es die Diskussion ja auch. Die haben das anders gelöst.
Ja, ich habe leider schon vergessen, wie der Name des guten Mannes war, aber da gab es wohl auch ein bisschen Diskussionen, dass seine Zeiten wohl nur aufgrund, also auf die Carbon, auf sein Carbon-Modell zurückzuführen ist. Und dann ist er bei den nationalen Meisterschaften, ich glaube, es war auf der Bahn, allerdings ist er einfach barfuß gelaufen und ist, glaube ich, auf Bestzeit gerannt oder so. Also total verrückt.
Aber nicht zwingend zur Nachahmung empfohlen. Nicht zwingend zur Nachahmung in Hamburg empfohlen für dich, aber ihr Lieben zu Hause, es geht auch barfuß. Ja, wenn man ausreichend starkes Fußgewölbe hat. Aber da muss man sich auch dran gewöhnen. Ja?
Ja.
In dem Sinne sagen wir, jetzt ist bei uns tatsächlich die Sonne weggegangen, ja, vor lauter Aufnehmerei. Ich gehe trotzdem laufen, so edgy bad. Und ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Geht laufen. Und noch mehr Frauengleichberechtigung. Ja? Vielleicht gehen die Männer mal einkaufen und die Frauen dürfen laufen gehen. Ja? Das wäre mein Ansatz, oder Philipp?
Absolut. Deswegen werde ich auch morgen früh einkaufen gehen. Ist schon eingeplant. Euch ein schönes Wochenende, hoffentlich mit viel Sonne. In Regensburg werden wir Sonne haben. Richard, dir auch von meiner Seite nochmal besten Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend. Ich glaube, das wird auch unsere Community hier freuen. Und dir für die letzten Wochen natürlich noch einen guten Endspurt. Wir werden das auf jeden Fall sehr genau verfolgen. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.